go up for Kobe Bryant. Kobe Bryant just sucked the gravity out of the target set.
I think this is going back to Joe Johnson.
4 seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode ins Gesicht von Staudemeyer, eurem NBA-Podcast. Mein Name ist Dirk Funk. Ich habe ganz ehrlich überhaupt keine Ahnung, welche Episode das gerade ist. Also wir tippen mal so Nummer 136, könnte irgendwie hinkommen. Aber mit dabei, und das ist viel wichtiger, ist Arne Tegen aus Hamburg. Moin.
Skirr, skirr. Ja, könnte hinkommen. 136, irgendwie so die Größenordnung, glaube ich. Moin, mein Lieber. Ich freue mich, dass wir endlich mal wieder auf Sendung sind. Ist, glaube ich, eine gute Woche ungefähr her. Ich hatte schon wieder so dieses leichte Entzugsabstinenzgefühl, was sich immer so einstellt, wenn wir ungefähr 4, 5, 6 Tage nicht aufgenommen haben. Ist halt Off-Season und es war ja auch eine Menge los bei uns. Aber ich freue mich, dass wir wieder da sind.
Ja, war eine Menge los. In der NBA auf jeden Fall nicht. Das ist eine ganz schöne Sache. Deswegen war es jetzt auch nicht so unbedingt notwendig. Aber wir haben ja gesagt, erstmal sollten es ja eigentlich Off-Topic-Folgen werden. Das kommt heute tatsächlich nicht. Also alle, die keinen Off-Topic mögen, können sich jetzt schon mal freuen und können sich vor allen Dingen bei dem guten Luca Jäger bedanken. Als wir unsere letzte Episode gemacht hatten, da ein paar Aufruf für Fragen gemacht, hatte er uns dran erinnert. Und das war eine sehr, sehr schöne Idee, dass wir vor der letzten Saison, als wir unsere schönen Season-Previews gemacht haben für die Saison 16-17, dass wir für jedes Team eine Bold Prediction aufgestellt hatten und dann auch noch natürlich maßlos, wie wir immer sind, gesagt hatten oder zumindest eine Prediction für uns jeder aufgestellt haben, wie viele davon richtig werden. Ich meinte, glaube ich, über 10. Bei dir war es ein kleines bisschen weniger. Und da meinte er, sollen wir das doch einfach mal auflösen und mal so ein bisschen, ja, Revue kapitulieren lassen. Oh Gott, es geht schon wieder los. Nee, und einfach mal gucken, wie das Ganze ausgegangen ist. Und genau das haben wir gemacht. Ich habe das in kleinster Feinarbeit, also heute sind wir wirklich mal top vorbereitet, aus jeder einzelnen Episode unsere Bold Predictions aufgeschrieben. Werdet ihr das gleich einfach mal vorstellen und dann gehen wir das zusammen durch. Aber erstmal, und das ist ja ein kleines bisschen wichtiger, müssen wir mal ein bisschen darauf eingehen, was überhaupt bei uns los war die letzte Zeit. Und du, Jet Set Tegli, warst mal wieder unterwegs. Das nächste Festival. Mann, was ist da bei dir los?
Also Jet Set Tegli ist wirklich ein bisschen überzogen im Moment, aber ich war wieder auf dem Festival. Ja, war aber auch erst, lass mich rechnen, das zweite und es kommt nur noch ein drittes dieses Jahr. Also so extrem ist es gar nicht. Jet Set Tegli war auf dem Fuchsbau-Festival. Ich vermute, dass das von unseren paar tausend Hörern genau einem wäre mein Over-Under, dass ihm das was sagen könnte, ist in der Nähe von Lehrte, was wiederum in der Nähe von Hannover ist. Sehr, sehr kleines Festival, auch ein recht junges. Ich glaube, das war das, lass mich lügen, 4., 5. Mal oder so ähnlich, dass das stattfindet. Ich war zum zweiten Mal da, letztes Jahr also Premiere gehabt. Ich glaube, da sind irgendwie 2.000, 3.000 Besucher, also sehr, sehr kompakt. Im Vergleich des Hurricane, wo ich vorher war, hat irgendwie um die 80.000. Also ist schon eine kleine, niedliche, bummelige Veranstaltung. Und das Grundkonzept da ist so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber anders als so normale, in Anführungsstrichen, Festivals, die man so kennt, wo du hinfährst, Mucke hörst, dir einen reinjagst und irgendwann im Schlamm pennst und wieder nach Hause fährst, so ungefähr. Da ist das so ein bisschen breiter aufgestellt, was das Programm angeht. Also es ist so ein Hippie-Kulturfestival, würde ich es mal nennen. Sind vielleicht 60% Musik, 20% Diskussionen und Vorträge und 20% ja so ein bisschen allgemeines Kulturprogramm drumherum. Also es geht ein bisschen weiter, als sich nur Mucke anzuhören, was auch dazu führt, dass man von den Acts oder Bands, die da sind, kannte ich dieses Jahr exakt keinen. Letztes Jahr kannte ich, glaube ich, eine Band, also es ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es Newcomer-mäßig richtig beschrieben ist, aber es sind ein bisschen Bands oder Künstler im weitesten Sinne, die man nicht unbedingt kennt. Wunderschöne Veranstaltung, wenn das Wetter gut ist, eine traumhafte Anlage, super schönes Gelände. Wetter war scheiße, nichtsdestotrotz sehr, sehr gutes Wochenende. Ist einfach, es gibt gutes Essen für dich, es gibt fast nur veganes Essen tatsächlich. Also erster Takeaway von diesem Jahr, es gibt glaube ich 7 Essensstände dort und man bekommt kein Fleisch. Also es ist unmöglich Fleisch zu essen, es ist alles vegetarisch oder sogar vegan. Sehr, sehr schöne Veranstaltung, entspannte Leute, gute Stimmung. Also einfach ein rundum schönes Festival, schönes Wochenende. Ich kann es empfehlen, wer aus der Gegend kommt, sollte sich das mal anschauen.
Boah, das hört sich nach einer heftigen Hipster-Veranstaltung an. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das positiv sehen soll. Naja, aber das mit dem Essen hört sich natürlich ganz schön an. Das wäre auf jeden Fall was für mich gewesen. Ob der Rest sowas für mich gewesen wäre, ich weiß es nicht. Aber lassen wir es mal
ja,
so
du
stehen.
Du hast ja auch so eine absolute Hipster-Abneigung, weiß ich auch nicht genau wieso. Kategorisierst mich immer wieder als Hipster, wo ich noch gar nicht so genau weiß, wie ich dazu stehe. Es ist so eine Mischung, ich würde sagen, Hipster-Hippie. Also irgendwie hast du die Leute, die barfuß und in Indianerklamotten da rumlaufen und einfach ihr Leben genießen und so ein bisschen alternativ unterwegs sind. Du hast natürlich auch so die prototypischen Hipster da, aber allgemein ist es einfach sehr entspannt. Es sind Leute, die sich ja, auch für ein bisschen mehr als den eigenen Tellerrand interessieren. Und das macht es eigentlich immer zu einer ganz schönen Veranstaltung. Aber ich weiß auch nicht genau, ob das hundertprozentig dein Ding gewesen wäre. Da kann ich dir zustimmen.
Naja, wir müssen uns jetzt nicht nochmal grundlegend über Hipster unterhalten. Aber klar, es gibt die Leute, die einfach ihr eigenes Ding machen. Das ist super und das würde ich auch jedem empfehlen. Aber dann gibt es die Leute, die machen eigentlich genau das Gegenteil. Die machen genau das, was man erwartet von einem Superhipster. Naja, ist egal. Also das haken wir einfach mal ein kleines bisschen ab. Ja, was war bei mir los? Ich bin offiziell Rapper. Das muss man einfach mal dazu sagen. Ich bin jetzt im Business drin. Man könnte sagen, weil er ja nicht mehr so, in letzter Zeit nicht mehr so ganz auf oben drauf war auf dem Berg, würde ich sagen, man könnte mich auf eine Stufe mit 50 Cent stellen. Ist das okay?
Ja, weit vorbei. Also da hast du wirklich Blinker links, siebter Gang, an dem bist du vorbei. Du hast Nelly überholt und 50 Cent überholt in einem einzigen Track, würde ich sagen.
Nein, also wirklich die paar Leute, die jetzt immer noch nicht wissen, worum es geht. Wir haben endlich, beziehungsweise ich habe endlich, meine Tippspielbestrafung eingelöst. Und das wollen wir jetzt übrigens auch nochmal wirklich als ersten Stein nehmen, der jetzt rollte. Dass wir auch die anderen Tippspielbestrafungen, die noch ausstehen. Und da bist du jetzt natürlich demnächst auch nochmal gefragt, absolut, dass wir die auch bald einlösen werden. Aber da ging es jetzt spezifisch darum, ich sollte tatsächlich einen Hip-Hop-Track machen, in dem so ein paar NBA-Lines versteckt sind. Und das habe ich gemacht. Auf unserer Facebook-Seite Ins Gesicht von Staudemeyer kann man da ein schönes Video sehen, was ich mit Shoutout an Matti, der mir da sehr geholfen hat als Creative Director, als Regisseur, als Mann hinter der Kamera. Also ohne ihn wäre das nicht möglich gewesen. Sind wir da letzte Woche Mittwoch ein bisschen durch Köln getourt, haben da so ein spaßiges Video aufgenommen. Ich glaube, das Endprodukt ist ganz unterhaltsam. Die Rückmeldungen waren wirklich überwältigend von meiner Seite aus. Also von daher auch nochmal riesen Shoutout an euch alle für den Support. Wurde wirklich, boah, keine Ahnung, 13, 14 Mal geteilt, hat 3.500 Aufrufe bekommen, zig Kommentare, Likes, alles. Also vielen Dank, das war natürlich schön zu sehen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, das Video zu machen, aber gerade wenn man dann so positive Rückmeldungen bekommt, dann ist das Ganze natürlich noch viel mehr rewarding.
Ich will dir jetzt nicht auch noch live on air hier Honig im Bart schmieren, damit du nicht noch weiter abhebst, als du es eh schon getan hast. Von daher bleibt es bei einem einfachen, ganz simplen, massiven Shoutout an dich und auch an Maddi. Ist eine sehr, sehr, ja, eine epische Veranstaltung gewesen. Mehr will ich dazu nicht sagen, damit du hier ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen bleibst.
Okay, dann lassen wir es einfach also stehen. Also alle, die es noch nicht gesehen haben, können da gerne nochmal reinschauen. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal direkt in das große Thema, was wir haben. Unsere Bold Predictions aus der Saison 16-17. Und direkt mal die Eingangsfrage. Hast du noch so ein bisschen was in Erinnerung? Also erinnerst du dich vielleicht an ein, zwei Sachen, die du gesagt hast? Oder bist du ein blankes Stück Papier und ich überrasche dich gleich mit dem Sick, den du da rausgehauen hast?
Zweiteres. Also erstens muss ich sagen, weil du vorhin gesagt hast, dass wir perfekt vorbereitet sind. Nein, 50% von uns sind perfekt vorbereitet. Und da ein weiteres Shoutout an dich. Du hast dich da wirklich durchgemüht und durchgekämpft und alles rausgesucht. Ich habe vorhin im Vorfeld noch mal ein bisschen drüber nachgedacht und tatsächlich trotz irgendwie 20 Minuten intensiven Nachdenkens, ohne dass ich was nachgeguckt oder nachgehört habe, ist mir keine einzige Bold Prediction von mir eingefallen. Das Einzige, was ich wirklich noch grundlegend weiß, und das wirst du jetzt wieder missinterpretieren als Entschuldigung oder als Rechtfertigung, so ist es nicht gemeint. Aber ich weiß, dass ich sehr, sehr bold beziehungsweise am Rande des Schwachsinns in vielen der Predictions unterwegs war. Also sie waren so, dass ich nicht wirklich drüber nachgedacht habe, was ist unwahrscheinlich, aber könnte passieren, was eigentlich für mich eine gute Bold Prediction ausmacht und was du auch, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, eher so gemacht hast, sondern ich habe einfach mehr oder weniger überlegt, was ist unwahrscheinlich. Und hab das dann rausgehauen. Also tatsächlich Dinge, die einfach nicht passieren werden, ohne diesen gewissen Grad an, aber ich kann mir ein Szenario vorstellen, in dem es passiert. Das habe ich so ein bisschen weggelassen. Ich habe mir da einfach weniger Mühe gemacht letztes Jahr.
Ich
bereue das sehr. Hallo, lass mich zu Ende reden. Ich bereue das sehr. Verspreche Besserung für die diesjährigen Bold Predictions, die wir machen werden. Da werde ich wirklich intensiv reingehen. Wie gesagt, ich erinnere mich nur, dass ich mein eigenes Over-Under für Dinge, die richtig sein könnten, relativ tief angesiedelt habe und da wahrscheinlich auch nicht so weit weg war. Also ich bin massiv gespannt. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht waren diese auch besser, als ich sie in Erinnerung habe. Ich weiß es nicht. Ich befürchte, es ist nicht unwahrscheinlich, dass ich hier mit 0 aus 30 rausgehe, aber ich weiß es nicht genau.
Oh Gott. Nee, also die Beschreibung deiner Bold Predictions lasse ich dir so zu, sagen wir mal, 60% durchgehen. Also du hast wirklich viel Schwachsinn getippt, aber ein paar Sachen, da warst du dann auch ein bisschen ernsthafter. Ich habe sie mir alle angehört. Okay. Ich denke, das werden wir auch gleich merken, dass es auch nicht nur Klamauk war von deiner Seite. Ich habe es ein kleines bisschen seriöser gemacht. Wer von uns erfolgreicher gewesen ist am Ende, das werden wir ja gleich auf jeden Fall auch rekapitulieren. Und du kannst dich auch noch freuen, Thema Vorbereitung. Wir werden jetzt nicht nur unsere Bold Predictions eingeben. Ich habe auch noch eine versteckte Quizrubrik Pick untergebracht. Also während dieser 30 Bold Predictions, und das werden sich vor allen Dingen um deine Bold Predictions drehen, habe ich noch 5 Quizfragen mit untergebracht. Also du bist heute natürlich wieder auf dem Prüfstein, musst über 500 kommen. Das ist auch lange her übrigens, mein Freund. Also du musst heute auf jeden Fall mal wieder Leistung zeigen und ich bin sehr, sehr gespannt. Aber fangen wir doch einfach mal an und wir gehen das Ding einfach mal durch von 30 bis 1, damit das auch noch mal ein bisschen interessant ist für unsere Hörer. Also so hatten wir tatsächlich vor der Saison die Teams durchgerankt. Vielleicht, je nachdem, wie wir mit dem Zeitplan jetzt umgehen, werden wir am Ende noch mal ein bisschen darauf eingehen, wo wir da daneben lagen, wo wir vielleicht gut lagen. Aber so könnt ihr es noch mal sehen. Und ganz am Ende auf der 30, was einer der ersten Fehler war, hatten wir tatsächlich die Philadelphia 76ers gerankt. Und wir fangen direkt mal an mit deiner Bold Prediction. Und die ist schon einigermaßen spektakulär gewesen, weil du hast einfach mal rausgehauen, dass Jahlil Okafor ein Double-Double averagen wird.
Ja, herrlich. Also die ist relativ weit daneben, würde ich einfach mal fast befürchten. Das war aber das, was ich ungefähr vorhin meinte. Aber ich bin erstmal beruhigt, dass du mir nur 60% Schwachsinn attestierst. Also vielleicht sind wirklich noch ein paar schöne dabei. Ja, der gute Okafor, keine leichte Saison gehabt, nicht so ewig viel gespielt, nicht die Rolle gehabt, die ich ihm in dieser Bold Prediction vielleicht zugestanden habe bei den Sixers. Ich habe seine Stats jetzt nicht im Kopf, aber ich denke, er war spektakulär weit weg von einem Double-Double. Insofern
Ist das wohl der erste Strike. Wir lösen es kurz mal auf. Ganz knapp daneben. Von den Punkten hätte es tatsächlich gereicht. Jahlil Okafor, ja, du hast ja gesagt, schwierige Saison. Und da muss man natürlich auch mal dazu sagen, hätte der gute Junge eine richtige Rolle gehabt oder wäre er vielleicht ein bisschen prominenter gefeatured worden bei den Philadelphia 76ers, dann wäre es zumindest ein bisschen realistischer gewesen. Ich habe nochmal nachgehört. Ich habe damals natürlich gesagt, ja, Punkte sind verbucht. Die hat er auch geschafft, selbst in der kleinen Rolle. 11,8 Punkte waren es letztendlich. Das sogar, also ich hätte fast ein bisschen weniger erwartet im Nachhinein. Aber die Rebounds, da habe ich dir natürlich auch damals schon gesagt, das wird auf keinen Fall was. 4,8 sind es letztendlich in der Saison geworden, deswegen sehr, sehr deutlich daneben. Aber das Gute ist, du hattest noch eine zweite Bold Prediction rausgehauen. Oha. Und da warst du so ein bisschen in der Nähe von meiner Bold Prediction, weil du hast rausgehauen, zweite Bold Prediction, Ben Simmons wird nicht Rookie of the Year. Und ja, damit lagst du letztendlich richtig.
Der zählt, den nehme ich. Das ist 1 aus 30.
Ja, das ist nicht schlecht. Meine Bold Prediction war relativ ähnlich und sie war damals tatsächlich noch bold. Und das ist echt ein bisschen schade für mich, weil eigentlich war ich schon sehr, sehr nah dran und hatte den richtigen Riecher. Ich hatte damals rausgehauen, dass mein Rookie of the Year Joel Embiid ist und er war natürlich auf Kurs. Wir wissen alle, dass er eigentlich der Rookie of the Year der Herzen ist. Letztendlich hat es von den Spielen her nicht gereicht, aber ja, leider steht für mich dann auch zu Buche ein.
Das ist natürlich massiv ärgerlich, weil deine Prediction da ja im Prinzip original ins Schwarze gegangen wäre, wenn er mehr als seine, was waren es am Ende, 30, 31, 32 Spiele irgendwie gemacht hätte, dann wäre er das geworden. Ärgerlich, guter Riecher von dir, ist im Nachhinein natürlich so ein bisschen, kriegt gar nicht so in der Wahrnehmung den Credit, den es verdient gehabt hätte, weil jetzt viele sagen, ja klar, Embiid, heftige Saison, damit hat er halt vorher nicht wirklich jemand gerechnet, dass er auf nicht sein könnte. Von daher Shoutout an dich, auch wenn es nicht für einen Punkt reicht, für mich zählt er fast, also einen halben würde ich dir in meinem Kopf dafür geben.
Das ist echt spannend, da wird es noch ein paar mehr geben, wo man sich im Nachhinein denkt, boah, wie lame war diese Prediction dann, aber man muss sich dann halt wirklich erinnern und vor der letzten Saison war das tatsächlich noch einigermaßen bold, es wird später noch kommen, aber wir machen direkt mal weiter mit deinen guten Predictions, weil davon gibt's nicht allzu viele, richtig. Das kann ich jetzt schon mal sagen, aber wir machen weiter, an 29 hatten wir die Brooklyn Nets und du hattest mal, das war hier Thema Bold Prediction, also da hast du so einen ziemlichen Lowball-Move gemacht, aber ich steh's dir zu, deine Bold Prediction für die Brooklyn Nets in der Saison 16-17 war, dass sie nicht die schlechteste Defense der Liga stellen werden.
Ach Gott, da habe ich es mir ja sehr, sehr leicht gemacht. Oh Mann, also da möchte ich mich im Nachhinein fast für entschuldigen. Das zählt auf gar keinen Fall als Bold Prediction, einem von 30 Teams zu sagen, dass sie nicht das Allerschlechteste sein werden. Das ist, ja, ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, egal über welches Team wir hier reden. Von daher, das tut mir leid, das ist keine Bold Prediction, finde ich. Ist disqualified, würde ich nicht auf meinen Zettel als Punkt nehmen.
Naja gut, wir lassen uns dir stehen. Du hattest ja natürlich so ein paar Spieler erwähnt und hattest da schon irgendwie auch einen Case, aber gerade auch wegen der schon echt unterschätzt guten zweiten Saisonhälfte, die Nets gespielt hatten und weswegen wir auch eigentlich, ich bin gespannt schon auf unser Season Preview für die diesjährigen Nets, also wird auf jeden Fall ganz spannend, aber vor allen Dingen deswegen haben sie sich da so ein bisschen hochpropellert auf Rang 23 tatsächlich, die schlechtesten Defense der Liga in der letzten Saison, um es nur mal kurz zu erwähnen, ganz am Ende waren die Lakers und die vorletzten, muss man auch nochmal erwähnen, die Denver Nuggets, was viele glaube ich nicht auf dem Schirm haben. Drittschlechtesten waren die Phoenix Suns. Aber ja, Prediction eingegangen.
Ja, stabil, nehme ich mit.
Gehen wir zu meiner Prediction und die war auch, da habe ich auch ein kleines bisschen übertrieben, deswegen, ich durfte dich nicht zu sehr schämen, was Jahlil Okafor anging. Ich habe für die Nets einfach mal rausgehauen, Brook Lopez wird eine massive Saison wirklich raushauen und ich habe ihm 25-10 prognostiziert.
Ja, stabil. Ich meine, so schlecht war seine Saison am Ende nicht und dass er ein bisschen Basketball spielen kann, ist eigentlich auch kein großes Geheimnis, dass er insbesondere scoren kann, seit er sich letztes Jahr auch den Dreier irgendwie dazu angeeignet hat. Ich weiß gar nicht, wie viel er gescored hat, die 20 müsste er wahrscheinlich knapp irgendwie gerissen haben, aber dass Brook Lopez in seinem Leben wahrscheinlich auch nie 10 Rebounds averagen wird, gehört eben auch zu dieser Gleichung und zur Prediction dazu. Er ist einfach ein relativ mieser Rebounder für seine Größe. Schade, aber hau mal raus, was hatte er? Mein Tipp wäre im Nachhinein 20,5 und 7,2.
Boah, das ist schon gar nicht schlecht. Mit 20,5 triffst du natürlich direkt mal komplett eine Schwarze. Das ist absolut richtig. Also es waren 20,5 nice. Punkte. Was die Rebounds anging, da lag ich natürlich schon massiv daneben. Man muss zu meiner Verteidigung sagen, damals wusste man noch nicht, dass er jetzt tatsächlich sein Game so auf den Perimeter rausziehen wird. Also dass er wirklich so akribisch an seinem Dreier gearbeitet hatte und den da so sehr implementieren wollte in sein Game. Das wusste man da noch nicht. Und hätte ich das gewusst, dann wäre die Prediction natürlich nicht gekommen. Weil klar, wenn du weiter auf dem Perimeter bist, dann leiden auch deine Rebounds. Statistiken darunter. So waren es letztendlich nur 5,4 Rebounds per Game, Oha. Was für einen Center, der über 30 Minuten spielt, natürlich schon echt eine sehr, sehr schwache Bilanz ist.
5,5 ist schon heftig. Also ja. Er ist halt kein elitärer Rebounder, aber klar, wenn du dann auch ein bisschen mehr draußen irgendwie rumstehst, kannst du keine offensiven Boards holen. Dann ist es halt schnell so, dass du da relativ weit weg von 10 bist. Aber ich finde die Prediction nicht so schlimm im Nachhinein. Das ist so eine, die, man kann sich ein Szenario vorstellen, wo die hätte ansatzweise aufgehen können. Und das ist ja bei vielen anderen Predictions, die wir bisher gehört haben, schon eigentlich nicht wirklich der Fall gewesen.
Ich könnte mir vorstellen, dass ich die einfach nochmal mache für die nächste Saison.
Einfach durchziehen.
Warum nicht? Also 25 Punkte bei den Lakers, das würde ich schon wirklich sehr, sehr gerne sehen. Die Rebounds werden es wahrscheinlich auch nicht werden, aber naja. Aber 5,4 Rebounds, jetzt mal ganz ehrlich. Wir wissen alle, du bist ein Biest unterm Korb. Die würde ich dir zutrauen.
Allerdings.
Wenn du 30 Minuten in der NBA bekommst, dann glaube ich, dass du 5,9 Rebounds per Game holst.
Wird nie passieren, weil ich nach spätestens 3,5 Minuten ausgefoult wäre, weil ich wild am Reachen wäre. Aber wenn ich die 30 Minuten auf dem Court bleiben könnte, dann würde ich halt auch keine 5 Rebounds holen wahrscheinlich. Aber ich hätte Bock, also ich würde mir das zur Aufgabe machen.
Na gut, wir gehen weiter zu den Phoenix Suns. Die waren letztes Jahr auf Rang 28 bei uns. Sorry an Miguel Chardy, aber da lagen wir auch gar nicht so schlecht mit. Das müsste eigentlich ungefähr hinkommen. Und deine Prediction war damals, du hattest erwähnt, du hattest dir eine spezielle Kategorie ausgedacht, fand ich sehr, sehr spannend. Das war nämlich eine Prediction, da hattest du dir tatsächlich Mühe gegeben. Wow. Hattest rausgearbeitet, dass es nicht viele Spieler gab in der NBA, die in der vorherigen Saison, meinte ich natürlich, 2,5 Three-Point-Makes hatten per Game, dabei aber über 37% Dreierquote lagen. Und deine Bold Prediction war damals, Devin Booker wird das schaffen. Jetzt werden wir das noch nicht auflösen, weil wir sind bei unserem ersten Minigame, bei unserem ersten Sidegame.
Hey.
Oh ja, ich muss kurz mal den Zettel finden, der ist nämlich tatsächlich weg. Das ist Gift.
Also erstmal Shoutout an mich, während du den Zettel suchst, dass ich mir da anscheinend ja sehr viel Mühe gegeben habe. Ich bin jetzt sehr gespannt, was das Quiz sein wird und wie wir das auflösen werden. Klingt eigentlich so, als hätte es da ein paar mehr geben sollen, 2,5 und 37, aber 2,5 Makes ist halt auch schon gar nicht so wenig. Dazu vernünftige Quote, na, schauen wir mal, ich hoffe, du hast den Zettel am Start.
Ja, wie gesagt, wir werden jetzt noch nicht auflösen, ob Devin Booker im Nachhinein wirklich auch, ob er das geschafft hatte, das musst du jetzt natürlich mit beantworten, aber das Side-Game lautet für dich, nenne 10 der insgesamt 13 Spieler, die genau nämlich das geschafft hatten, 2,5 Three-Point-Makes per Game und über 37%. Wichtig dabei ist, du darfst maximal 2 Fehler machen, bei der dritten Falschnennung bist du raus und hast diese Kategorie verloren. Ich cue die Musik und es geht los.
Ja, achso, bin los. Ich jetzt schon dran? Also, ach, die läuft die ganze Zeit. Okay. Ich wusste nicht, ob die Mucke die ganze Zeit läuft. Okay, also fangen wir mal an mit den sicheren Kandidaten, die entsprechendes Volumen treffen und auch in entsprechender Quote. Da haben wir natürlich Curry und Klay Thompson. Wie geil ich diese Musik gerade im Hintergrund finde. Finde ich sensationell. Gefällt mir sehr gut. Also Curry und Klay sind die Ersten. Dann haben wir, was das Volumen angeht, natürlich noch so Leute wie Eric Gordon, James Harden, Ryan Anderson.
Ich muss kurz mal dazu sagen, also das müssen jetzt finale Nennungen von dir werden. Also du musst mir immer wirklich mitteilen, wenn du jetzt einfach nur Leute aufzählst. Ich muss wissen, sobald es wirklich deine Antwort ist, damit es eventuell dann auch als falsch verbucht werden kann.
Okay, nur noch finale Antworten jetzt von mir. Meine erste finale Antwort ist Stephen Curry, die zweite finale Antwort Klay Thompson. Damit sollte ich schon mal 2 Locks auf jeden Fall dabei haben. So, ehe ich mich jetzt weiter aus dem Fenster lehne, ist natürlich, du hast halt sicherlich Kandidaten, die das Volumen haben, aber die Quote nicht und entsprechend andersrum, die Quote haben, aber knapp drunter liegen. Gehen wir mal ein bisschen nach Conference vielleicht. Mit Sicherheit drüber haben wir einen Kyle Lowry und auch einen Isaiah Thomas. Das wären Antworten 3 und 4, wenn ich mich nicht verzählt habe. So, dann bleiben wir im Osten drüben erstmal. Ich glaube, dass in diesem Jahr auch ein Kemba Walker da entsprechend drüber sein müsste.
Kann ich schon mal sagen, bisher ist alles richtig. Du hast 5 der 13 Kandidaten schon gefunden.
Oh, wichtig, wichtig. Das ist ein guter Anfang, das ist ein Upper. Dann bleiben wir weiter erstmal im Osten. Und ein Lock-Kandidat muss auch Bradley Beal sein. Das wäre dann Antwort Nummer 6. So, dann gehen wir mal zurück. Oh, Kyrie. Oh, was mit Kyrie? Quote auf jeden Fall. Volumen eigentlich auch. Kyrie Irving ist meine Antwort Nummer, 7 oder wo ich gerade bin?
Ja.
Ja. Ist der überhaupt richtig? Oder sagst du mir das jetzt nicht?
Ist immer noch richtig. Du hast 7 aus 13 schon gefunden. 2 Fehlantworten darfst du dir noch erlauben. Es fehlen noch 3 Kandidaten, dass du diese Kategorie hier gewinnst.
Hey, das sieht sehr gut aus. Dann gehen wir rüber in Westen. In Westen. Wen haben wir denn da? Da haben wir einen Ryan Anderson, der auf jeden Fall Lock ist. Das ist meine nächste Antwort. Und dann geht's los. Dann wird es nämlich langsam interessant. Dann hast du diese ganzen Baller-Kandidaten. So ein Lillard, der locker das Volumen hat, aber Quote, keine Ahnung. Dann hast du vielleicht sogar einen CJ McCollum, der da mit drin sein könnte.
Sind das finale Antworten hier gerade?
Nee, das sind okay. Noch Überlegungen. Haben wir noch einen Lock im Westen? JJ Redick? JJ Redick ist meine nächste Antwort.
So. Damit kann ich dir sagen, dir fehlt nur noch eine richtige Antwort. Du hast immer noch keinen Fehler gemacht.
Das ist mega stabil. Ich bin total hyped gerade. Aber jetzt bin ich auch blank, ehrlich gesagt. Also so Westbrook, der wahrscheinlich das Volumen hat, ist natürlich quotenmäßig voll drunter. Ich versuch's einfach mal und nehme als nächste Antwort, finale Antwort, CJ McCollum.
Erster Fehler.
Scheiße. Oh nein, ey, dann hat der aber Volumen drunter. Quote hat er auf jeden Fall. Wen haben wir denn? Ja gut, dann hast du ja natürlich Eric Gordon, so keine Ahnung. Eric Gordon hat das Volumen locker, der müsste sogar die meisten Makes der Liga vielleicht sogar haben oder ist ganz weit oben. Der die Quote hat, kein Schimmer. Aber mir fällt nichts Besseres ein, ich nehme Eric Gordon.
Ding, 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 ding.
Yes! Das ist stark.
Das ist tatsächlich stark. Wichtig. Mein Gott, 10 aus 13 gefunden, nur ein Fehler erlaubt. Ja, das ist schon mal der erste Punkt für dich. Sehr, sehr schön. Ich löse es weiter auf.
McCollum war drunter vom Volumen, oder was?
CJ McCollum habe ich jetzt die Stats nicht parat. Würde ich mal davon ausgehen, weil ich auch davon ausgehe, dass er über 37% lag. Es hat ja auch ein bisschen mehr so das Inside-Game. Ist ja so ein bisschen DeMar DeRozan mit einem leichten Plus obendrauf. Also nicht ganz so gut in dem, was DeMar DeRozan kann, aber dafür halt ein bisschen mehr Perimeter-Game. Naja, würde schon irgendwie Sinn machen. Aber die 3 Kandidaten, die dir noch fehlten, Paul George tatsächlich erfüllt diese Kategorien. Mike Conley auch mit dabei. Und jetzt kommt der Neuzugang der Golden State Warriors, Swaggy P, Nick Young.
Stabil, natürlich. An Leute wie Nick Young denkst du nicht. Und dass Conley das Volumen hat, hätte ich auch nicht gedacht. Dass er die Quote hat, klar. Oh, sauber. Aber nehme ich. Das heißt, So ein Lillard wäre dann doch nicht dabei gewesen. Naja, gut, dass ich den nicht genommen habe.
Nee, da müsste es dann tatsächlich an der Quote scheitern. Müsste man im Nachhinein mal angucken. 37% sind ja auch nicht ohne. Ist schon ein kleiner elitärer Kreis und Nick Young ist dabei.
Ja, geil. Freut mich.
Gut, machen wir weiter. Wir gehen über zu den Los Angeles Lakers.
Wir müssen doch noch auflösen, wie es dann mit... Ja gut, entsprechend ist es bei Devin Booker dann wohl nicht hingekommen. Muss man dann... Also klar, er ist kein elitärer Dreierschütze irgendwie, auch wenn man ihm das zudichtet. Dementsprechend war der wahrscheinlich sowohl als auch drunter. Volumen nicht, Quote nicht, keine Ahnung. Quote kann theoretisch auch echt schimmelig gewesen sein. Also man sagt ihm immer irgendwie nach, dass er so ein elitärer Three-Point-Shooter wäre, was er noch nicht wirklich ist, was er wahrscheinlich vielleicht hoffentlich mal wird. Aber noch ist er da noch nicht elitär unterwegs. Also Bold Prediction leider mal wieder nicht aufgegangen. Bidim.
Das stimmt, du hattest es jetzt auch komplett wegignoriert in den Quiz, dementsprechend habe ich es auch einfach komplett vergessen. Tatsächlich ist er bei beiden Sachen drunter, bei der Quote ist es relativ knapp, 36,1, aber du erwähnst es auf jeden Fall richtig, eins der größten Mysterien, die einfach völlig zu Unrecht da immer überall so, oder so Annahmen über einen Spieler wirklich, dass er so ein Elite-Shooter ist, überhaupt nicht. Also im Prinzip sein Game wirklich eher so ein Drive-Game und ob der Dreier irgendwann nochmal richtig konstant kommt, ja, muss man nochmal ein bisschen schauen. 36,1%, falls ich es noch nicht gesagt hatte und auch das Volumen dementsprechend ein kleines bisschen drunter, 1,9 Makes, was jetzt natürlich auch nicht allzu wenig ist, ja, aber könnte noch ein bisschen mehr sein. Mal gucken, die Bold Prediction könntest du eventuell auch einfach nochmal neu in den Ring werfen für die neue Saison.
Ja, behalte ich mir auf jeden Fall vor, ja.
So, und jetzt wird's spannend, weil das ist tatsächlich eine Diskussionsfrage. Also das will ich auch einfach mal weitergeben. Erstmal werden wir das ausdiskutieren, aber das werden wir vor allen Dingen an die Community weitergeben, weil da bin ich mir ziemlich sicher, dass viele sagen werden, nein, die Bold Prediction lasse ich dir nicht durchgehen. Es wird aber auch ein paar geben, die sagen würden, oh ja, das ist eventuell mindestens knapp. Meine Bold Prediction vor der Saison war, dass wir am Ende der Saison sagen werden, Devin Booker war einer der Top 5 Shooting Guards der Liga. Und bevor du jetzt irgendwie sagst, nee, das ist ja auf jeden Fall Quatsch, möchte ich dir eigentlich nur vorstellen. Also es gibt tatsächlich meiner Meinung nach nur 4 absolute Locks, die du klar, ganz, ganz klar vor ihm sehen musst. Das ist natürlich ein Klay Thompson, ein Bradley Beal, ein DeMar DeRozan und ein CJ McCollum. James Harden ist nicht mit dabei, denn der war Point Guard in der letzten Saison. Und wenn man jetzt mal durchgeht, und du wirst gleich auch überlegen, dann kommst du so an alle Kandidaten, puh, da kannst du zumindest Avery irgendwie einen kleinen Bradley Case machen für Devin Booker. Also rein klar, Advanced Stats mäßig, da geht er unter, da ist er dann auch noch nicht mal Top 10. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass manche so ein bisschen subjektiv sagen würden, eventuell ist Devin Booker sogar die 5 in dieser Riege.
Puh, finde ich schwierig. Erinnere ich mich natürlich auch nicht dran an die Prediction. Ich weiß nicht, ob du es eben gehört hast. Ich würde natürlich sofort mal eben Avery Bradley in den Raum werfen, der vielleicht ein bisschen wenig Spiele gemacht hat, aber für mich dann klar davor sein muss. Und dann ist es natürlich irgendwo eine Frage, ja, was bewertest du dann am höchsten? Ich meine, wie viele Punkte hat er da einmal rausgerotzt, Booker? Was waren 70 oder was?
Ja, der hat also halt mal ganz locker über 20 Punkte gescored bei einer okayen Effizienz. Das kannst du halt nicht wegdiskutieren. Wie gesagt, rein von den Advanced Stats her stinkt der ab gegen so Leute wie Avery Bradley oder auch gegen ganz andere Kandidaten, die dann noch überraschend vor ihm sind. Aber ich will es einfach, also wie gesagt, in der Community möchte ich, dass das ausdiskutiert wird. Kann Devin Booker in diese Top 5 mit reinrutschen? Aber ich überlasse dir jetzt erstmal das finale Urteil für uns jetzt hier.
Also für mich ist er nicht in den Top 5, aber ist nicht weit weg. Und also die Prediction finde ich auf jeden Fall absolut solide. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere da irgendwie einen Case dafür macht und man den irgendwo vielleicht auch machen kann, einfach weil es ein bisschen dünn wird dahinter. Es ist halt einfach schwer zu vergleichen irgendwie. Willst du jetzt die Rolle von ihm mit einem J.J. Redick vergleichen oder keine Ahnung, wen er da noch irgendwie rein. Aber es wird schon relativ schnell dünn zu sagen, man findet Locks, die da auf jeden Fall davor waren. Also da bin ich schon bei dir. Da ist es dann relativ schnell dünn. Also jetzt irgendwie mit so einem KCP-Kram musst du auf einmal nicht anfangen. Also allzu viele, die da klar davor sind. Hast du noch so Leute, die völlig untergehen, so ein Evan Fournier oder so ähnlich.
Ja, aber da.
Es gibt ein Universum, in dem man den Case machen kann. Für mich reicht es nicht, um da wirklich Top 5 zu sein. Aber weit weg ist er in jedem Fall nicht. Also das kann man schon machen. Und da bin ich gespannt, wie die Community das sieht. Er ist halt irgendwie spektakulärer, anders als so ein Bradley, den ich da klar davor sehen würde. Aber das heißt ja nichts. Also ja, warum nicht? Ich finde es gar nicht so verkehrt. Also echt stabile Prediction von dir erstmal. Ich finde nicht, dass die durchgegangen ist, aber sie war auf jeden Fall eng.
Also ich selber würde sie, wenn ich der Richter wäre, würde ich sie auch nicht durchwinken, weil das habe ich ja auch schon ein paar Mal angedeutet. Für mich Devin Booker tatsächlich aktuell eher einer der Spieler, die ein bisschen overrated sind, aber ich finde es einfach echt spannend, weil es wird 100% Leute in unserer Community geben, die ihn klar an 5 setzen, und es wird einfach Leute geben, die werden ihn sehr deutlich aus der Top 10 rausvoten, wirklich, was die Shooting Guards angeht. Von daher spannend, diskutiert es bitte aus, und dann gehen wir jetzt tatsächlich weiter zu den Los Angeles Lakers, und da hattest du einfach mal rausgehauen, hast dich so ein bisschen auf das Los Angeles Duell fixiert und hast die Bold Prediction rausgehauen. Die Season Series wird mindestens 2-2 an die, also wird, ja, wird mindestens 2-2 sein. Also 2 Wins der Los Angeles Lakers gegen die Clippers hast du predicted, und dazu, das hat es auch vor allen Dingen besonders bold gemacht, ein Sieg davon durch einen Game Winner von D'Angelo Russell.
Ja, gut. Also die qualifiziert auf jeden Fall als bold, aber das ist genau die Art Prediction, die ich vorhin meinte, an die ich mich erinnere, die halt einfach schwachsinnig sind. Also
ja.
Die in 0,1% der Fälle irgendwie aufgehen, wenn überhaupt. Es gibt wenige Game Winner in der NBA überhaupt, dass man dann ausgerechnet ein spezifisches Spiel und den Spieler, der den Game Winner trifft, irgendwie im Vorfeld benennen soll, da ist es einfach schwachsinnig. Also ich weiß gar nicht, wie die Season Series ausgegangen ist. Vermutlich haben die Clippers sie gesweept, keine Ahnung. Kann ich mich nicht dran erinnern, wirst du mir gleich sicher sagen. Das kann man sich ja noch irgendwie vorstellen, dass sie das, wenn der Schedule gut liegt, dass vielleicht für die Clippers ein Back-to-Back ist oder so ähnlich, ein paar Leute schon, dass das eventuell tatsächlich 2-2 hätte ausgehen können. So, aber mit dem Zusatz des Game Winners ist es dann leider Gottes natürlich einigermaßen schwachsinnig. Haben sie überhaupt ein Spiel geholt?
Sie haben ein Spiel geholt. 1-3 ist die Serie letztendlich ausgegangen. Also die Clippers dann doch recht deutlich gewonnen. Das Spiel war auch nicht knapp genug, dass es hätte einen Game-Winner geben können. Also dementsprechend kein Game-Winner von D'Angelo Russell. Wir hatten uns natürlich damals über die Ice in My Veins-Geschichte drüber unterhalten und dann hattest du das einfach mal rausgehauen. Ich glaube, also mindestens einen Game-Winner hatte Russell ja auch während der Saison. Ich glaube, es war sogar gegen die Timberwolves.
Auf jeden Fall.
Eventuell hatte er sogar noch einen zweiten, aber leider nicht gegen die Clippers. Müssen wir mal schauen, ob er ihn vielleicht dann nächste Saison für die Nets holen kann. Gegen die Lakers ja eventuell. Das wäre ja auch eine schöne Geschichte. Aber gehen wir weiter über zu meiner Bold Prediction und das ist eine, die ging richtig satt daneben. Wir waren damals ja große Advokaten noch für Timofey Moskow und deswegen muss ich dazu sagen, du hast meine Bold Prediction eigentlich auch nahezu abgenickt und hast gesagt, ja, das finde ich vernünftig und ich habe einfach mal rausgehauen und jetzt in großen Klammern mit drei Ausrufungszeichen hinter steht, falls er Starterminuten spielen sollte, dann hätte ich Timofey Moskow 15, 10 und 2 Blocks zugetraut und ja, ich kann es einfach mal direkt auflösen. Es war ungefähr die Hälfte überall. 7,4 Punkte, 4,9 Rebounds, 0,6 Blocks. War noch keine Starter-Minuten, deswegen stand es ein bisschen in Klammern, aber auch selbst wenn du die auf 36 hochrechnest, hätte er das nicht geschafft. Ja, war einfach ein bisschen ärgerlich. Also ärgerlich für die Lakers, ärgerlich für ihn auch selber, weil der Deal im Nachhinein, wir haben ihn damals verteidigt, aber so wie es letztendlich abgelaufen ist, hat es natürlich überhaupt keinen Sinn gemacht. Also sie haben ihn sich geholt, jetzt ist er wieder weg, dafür mussten sie auch einen Preis bezahlen und noch ein bisschen was abgeben, aber sie haben ihn auch einfach nicht vernünftig genutzt. Also er hat nicht die Rolle bekommen, die für ihn irgendwie Sinn gemacht hätte, so war es einfach eine ärgerliche Geschichte und eine ärgerliche Bold Prediction.
Ja, würde ich soweit unterschreiben. Man kann im Prinzip nur hoffen, dass er vielleicht irgendwie im Lockerroom und wo auch immer so ein bisschen seine Erfahrung an Leute wie ein Julius Randle vielleicht weitergeben konnte, dass er da so einen kleinen Impact hatte. So das rein Sportliche, da muss man dann auch mal ehrlicherweise sagen, da steht das, auch wenn ich kein Freund davon bin, immer irgendwelche Verträge zu bewerten, das steht in keinem wirklich guten Verhältnis. Also der Gamble ist da nicht so wirklich aufgegangen. Hätte ihm auch eine bessere Rolle zugetraut. Ist nicht so gekommen, hat am Ende zu wenig gespielt, dann kannst halt auch nicht viel machen. Vielleicht war ein guter Locker-Room-Guy, aber das Kapitel ist dann ja jetzt auch verständlicherweise relativ schnell wieder beendet worden.
Ja, wir drücken ihm weiterhin die Daumen für die Brooklyn Nets. Eventuell werde ich da nochmal eine Bold Prediction raushauen. Aber ansonsten gehen wir einfach mal direkt weiter zu den Sacramento Kings. Und ja, da waren die Predictions wirklich relativ wild. Also sind beide nicht hingehauen. Ich fange mal mit meiner an. Ich weiß überhaupt nicht, was da los war. Ich kann da wirklich nicht nachvollziehen, was ich mir dabei gedacht habe. Meine Bold Prediction war damals ungefähr im Wortlaut, dass Matt Barnes sich bei dem Comeback von Derek Fisher für die Philadelphia 76ers keine Ahnung warum, wird er sich auf dem Court mit ihm kloppen. Und ich habe das versucht nachzurecherchieren, was ich irgendwie damit hätte meinen können, aber es gab weder ein Gerücht, dass Derek Fisher irgendwie nochmal auf dem Court steht für die 76ers, es gab eigentlich auch kein Gerücht, dass er für die jetzt irgendwie coachen sollte, also ich weiß nicht, das war glaube ich ein Brainfart und es war definitiv falsch.
Hört sich sehr nach Brainfart an, ja, schade, habe ich denn irgendwas Besseres zustande gebracht bei den Kings? Vermutlich nicht, wa?
Sie ist leider nicht hingehauen, aber ich fand die Bold Prediction eigentlich relativ spannend. Deine Bold Prediction damals war, die richtete sich an die Beziehung zwischen noch Coach Dave Joerger und DeMarcus Cousins. Und da hast du natürlich richtig gesagt, eigentlich haben alle damit gerechnet, das geht bestimmt wieder nicht ganz so gut. Aber du hattest ihnen zugetraut, dass erst in der zweiten Saisonhälfte Berichte aufkommen werden, dass die Beziehung wirklich völlig zerrüttet ist. Und leider muss man dazu sagen, ist nicht eingetreten. Es gab tatsächlich während der Saison kein Fallout zwischen den beiden. Die Beziehung war relativ gut, so wie es viele andere auch prognostiziert hatten, weil Dave Joerger einfach da so, ja, gutes Fingerspitzengefühl, glaube ich, bewiesen hat. Dementsprechend auch leider daneben.
Ja, stabil, aber damit kann ich leben. Also das ist für mich eine, die, ja, die kann man so machen und es hätte einen Case gegeben, in dem das hätte passieren können. Also das war eine der vernünftigeren Versuche. Leider Gottes auch nicht daneben. Es sieht nicht gut aus für mich so im Gesamtmodell hier.
Ja, dann sind wir bei den Pelicans und gehen direkt zu meiner Bold Prediction. Die richtet sich auch an den Coach. Elvin Gentry wird gefeuert. Prediction im Nachhinein finde ich gar nicht so schlecht, weil man hätte das durchaus machen können. Also das wäre eine vertretbare Entscheidung gewesen. Noch ist er im Stuhl. Er ist definitiv einer der heißen Kandidaten. Wirklich, der als erstes während der neuen Saison gefeuert werden könnte. Ist leider nicht passiert. Ja, jetzt ist sie nicht mehr bold. Also ich kann die Prediction, glaube ich, nicht nochmal raushauen. Aber dann gehen wir zu deiner über. Und die richtete sich an Anthony Davis und vor allen Dingen sein Game, was sich ja weiterentwickelt. Du hast dich vor allen Dingen auf sein Perimeter-Game konzentriert und hattest ihm prognostiziert, dass er in der Saison 16-17 schaffen würde, 36% mindestens von draußen zu schießen und das bei mindestens einem Make pro Spiel. Und du darfst einfach mal bewerten. Meinst du, das hat hingehauen?
Nö, da werde ich in beiderlei Hinsicht komplett daneben gelegen haben und muss anschließen, das finde ich gut. Also da haben wir ja vorher schon drüber geredet. Ich meine, mich ganz dunkel zu erinnern, dass ich das auch im Podcast so gesagt habe, dass ich damit rechne, dass das passiert, dass ich es aber nicht unbedingt positiv bewerten würde, wenn es denn so käme, im Sinne von, wenn er jetzt auch diesem fast schon zwanghaften Trend danach, dass Big Men unbedingt wahnsinnig viele am Perimeter rum agieren müssen, unbedingt die Dreier hochjacken müssen wie die Wahnsinnigen. Ich habe damit gerechnet, dass es passiert. Ich meine mich zu erinnern, dass er verhältnismäßig moderat den Dreier genommen hat, was das Volumen angeht. Also auf einen Make ist er in meiner Welt mit Sicherheit nicht gekommen. Das bisschen, was ich von den Pelicans und von ihm gesehen habe, da hat er ihn mit Sicherheit auch nicht in der Frequenz und Größenordnung, in der Quote getroffen. Also wahrscheinlich beides weit drunter. Finde ich aber gut. Also die Prediction, ich weiß gar nicht, ob ich sie vielleicht wieder durchziehen würde, dass er es weiterhin versuchen wird im nächsten Jahr, glaube ich nicht. Da ist Boogie dann doch jemand, der jetzt in dem Pairing den Dreier einfach besser trifft, viel, viel höheres Volumen schießt, viel bessere Quote schießt. Also da kann sich dann Anthony Davis vielleicht auch einfach weiterhin auf sein Inside-Game konzentrieren, was ich gut finde. Also du bist in dem Bereich des Spiels absolut elitär, dann hast trotzdem aber noch irgendwie Entwicklungspotenzial und Upside, dann sieh halt zu, dass du die Stärke wirklich auf den Platz bringst und fang nicht an, nur weil jeder meint, jetzt Dreier schießen zu müssen, damit auch noch anfangen zu müssen. Also ich würde mir wünschen, dass er dabei bleibt, den Dreier selektiv zu nehmen, vielleicht ein bisschen an der Quote zu arbeiten, gerne. Aber ansonsten bleib einfach bei dem, was du machst. Also bin ich ganz froh darüber, dass die mit Sicherheit nicht aufgegangen ist.
Ja, da sind wir auf jeden Fall einer Meinung, was das angeht mit Anthony Davis. Und auch mit deiner Analyse hattest du größtenteils recht. Die Attempts sind mehr oder weniger gleich geblieben. Also vielleicht 0,1 mehr hatte er in der letzten Saison. Nur er ist einfach schlechter geworden. Seine Quote hat sich wirklich nochmal deutlich verschlechtert. Unter 30%, 29,9. Was schon echt überraschend schwach ist. Also gerade wenn man sich seinen Wurf anguckt, einen guten langen Midranger hat er eigentlich auch. Und deswegen, also wir trauen es ihm, glaube ich, alle zu, dass er irgendwann zumindest wirklich in der Mitte seiner oder zur Prime, dass er da auf jeden Fall einen guten Dreier im Tank hat, aber man muss da aktuell dran zweifeln und eventuell sagen, ist vielleicht einfach nicht sein Game und wie du schon sagst, vielleicht ist es auch einfach besser so.
Sehr seltsam, also mindestens ein Corner 3 müsste eigentlich mit guter Percentage im Tank haben, wenn du den langen Zweier relativ sicher und gut triffst, also schießt ja mit Sicherheit immer noch über 50% aus dem Feld so insgesamt. Ist ein bisschen irrational, dass dann der Dreier wahrscheinlich hatte die Dinger eher Top of the Key oder vom Flügel genommen, keine Ahnung. Man darf gespannt sein. Also ich bin gespannt auf Davis ohnehin nächstes Jahr und auch auf das Element. Mal gucken, ob er da irgendwie vielleicht nochmal einen kleinen Schritt machen kann oder ob er einfach sagt, scheiß was drauf. Ich bin irgendwie auch ohne wirklich verlässlichen, gefährlichen Dreier einfach ein elitäres Biest. Also scheiß was drauf und weiter so. Wird eine spannende Geschichte.
Gut, ESPN quoted Anthony Davis vor der Saison. Scheiß was drauf.
Scheiß was drauf und weiter so.
Ja, scheiß was drauf ist, glaube ich, auch das Motto für unsere nächsten Bold Predictions, die sich ja an die Orlando Magic richteten. Und so scheiße wie die Saison war, so scheiße waren auch unsere Bold Predictions. Also du hast da auf jeden Fall auch mal wieder ordentlich einen aus dem Köcher geholt, hast einfach mal rausgehauen, dass mindestens ein Regular Season Award an einen Spieler der Orlando Magic gehen wird und ein wirklich Contest beim All-Star Game. Spezifisch hattest du natürlich gesagt, dein Kandidat war Serge Ibaka für Defensive Player of the Year und da kann ich direkt mal sagen, nicht einen Vote bekommen, also auch völlig zu Recht und natürlich völlig zu Recht, und das war nicht so bold, sind viele davon ausgegangen, dass Aaron Gordon natürlich sich den Slam-Dunk-Titel holen wird, aber da hatten wir auch drüber gesprochen, war die große Enttäuschung, glaube ich, dieses Wochenendes, also das ging mal so richtig satt in die Hose und eigentlich noch satter in die Hose gegen meine Prediction, dass der Most Improved Player-Titel an einen der Magic gehen sollte und ich hatte mich da wirklich an mehrere Spieler gerichtet, ich hätte mir vor der Saison bei einem Fournier das vorstellen können, auch bei einem Alfred Payton tatsächlich oder eventuell bei einem Nikola Vucevic, der so den nächsten Schritt geht. Und man kann das auch auflösen, kein Spieler der Magic hat eine Stimme bekommen für diesen Titel.
Ja, auch vollkommen zu Recht, muss man auch mal ehrlicherweise sagen, die Magic sind irgendwie jetzt in der Nachbetrachtung auch so ein bisschen die egalste und überflüssigste Franchise überhaupt gewesen letztes Jahr. Irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch, völlig halbgar, nicht wirklich am Tanken, aber auch nicht wirklich am Gewinnen. Irgendwie so ein richtig egales Team, so traurig sich das anhört. Und ich glaube, auch in den Previews für die nächste Saison werde ich mich da nicht wirklich dafür begeistern können, mich jetzt wahnsinnig intensiv mit dem Magic zu befassen. Da interessiert mich wirklich sehr, sehr wenig. Vielleicht war das im letzten Jahr auch so und ich habe Aaron Gordon einfach als Lock empfunden, wie ungefähr jeder andere auch, und dachte dann, keine Ahnung, in irgendeinem Paralleluniversum passiert da vielleicht mit einem der Jungs was Spannendes. Lag wahrscheinlich daran, dass ich bei dem Magic ansonsten wirklich nichts Interessantes finden konnte und das nach wie vor nicht finden kann. Bei dir auch ärgerlich, also die paar Kandidaten, gerade so ein Fournier, warum nicht, ist einfach ein interessanter Junge, aber ich glaube, die Magic waren letztes Jahr einfach so, ja, was heißt unterm Radar, einfach gar nicht auf dem Radar, überhaupt nicht in der Sphäre, niemand hat sich wirklich für die Magic interessiert außerhalb von Orlando und das aus gutem Grund, also ist für mich so ein bisschen die triste Geschichte der Liga gewesen letztes Jahr.
Ja, ich bin gespannt, wie es in der neuen Saison ausgeht. Also im Prinzip kann die wirklich nur eine massive Aaron Gordon-Saison irgendwie diese Franchise retten, dass der irgendwie jetzt endlich den Schritt macht, ein seriöser Basketballer zu werden und nicht mehr nur ein Dunker. Dann könnte das ganz spannend werden. Ansonsten wird man, glaube ich, nur über die Magic reden, weil sie ungefähr 37 Trade-Kandidaten in ihrem Kader haben. Also da gibt's, glaube ich, jede Menge Leute, die man sich gut woanders vorstellen könnte.
Definitiv, ja.
Definitiv, geil. Wir machen weiter mit den Denver Nuggets und das kann man ganz kurz abhandeln. Lagen wir leider auch daneben. Ich fand die Bold Predictions nicht schlecht und so bold waren sie auch gar nicht. Du hattest rausgehauen, dass Kenneth Faried und Danilo Gallinari während der Saison getradet werden. Wurden sie nicht. Gallo nach der Saison, Faried ist nach wie vor ein Kandidat, deswegen du lagst nicht allzu weit daneben und ich fand, lag auch nicht allzu weit daneben, weil meine Prediction war schon relativ bold. Ich hatte das erste All-Star-Jahr für Danilo Gallinari predicted und wenn man nochmal in die Stats reinguckt, das sollte jeder jetzt nochmal machen, die waren wirklich gut und gerade auch wirklich die zweite Saisonhälfte, mindestens da hatte Gallo wirklich zumindest perennial All-Star-Niveau, also er war nicht allzu weit weg, aber leider hat es auch nicht hingehauen.
Gefällt mir die Prediction, finde ich, kannst ja auch im nächsten Jahr einfach wieder auf dem Gas bleiben.
Werde ich auch machen.
Dass er fit bleibt, bei den Clippers das Ding durchzieht. Fand ich positiv, dass er in meinem Kopf relativ viele Spiele gemacht hat. Also mit Sicherheit irgendwie keine 70, aber ich glaube auch mehr als 50 ausnahmsweise mal.
63 waren es, glaube ich.
Na, siehst du, 18 Punkte hat er mit Sicherheit im Tank gehabt bei vernünftigen Quoten. Ist ein guter Typ, ist einfach ein geiler Macker, meine Prediction. Ja, also finde ich nicht verkehrt, würde ich im Nachhinein wahrscheinlich wieder so machen. Hätte ich sogar eher fast wahrscheinlicher vielleicht sogar gefunden. Lag nur auch ein bisschen daran, dass die Nuggets bis ganz am Ende irgendwie auf Playoff-Kurs oder zumindest an der Kante waren. So dass dieser Zeitpunkt, dass man sagt, komm, die Saison ist mehr oder weniger durch, jetzt planen wir fürs nächste Jahr und schauen mal, was wir für die Jungs noch bekommen, eben nicht kam. Damit habe ich mit Sicherheit gerechnet, dass da früher durch ist, dass es nicht für die Playoffs reicht und sie dann da so ein bisschen für die Zukunft sich besser positionieren. Also ich gehe nach wie vor davon aus, dass Faried dann wahrscheinlich eher verschifft wird. Also war gar nicht so verkehrt. Gefällt mir. Bin ich zufrieden mit meiner Prediction, auch wenn sie nicht aufgegangen ist.
Ja, bin ich auch zufrieden mit. Haben wir beide, glaube ich, ganz gut gemacht. Und auch bei der nächsten Franchise waren wir wirklich knapp dran, aber es hat mal wieder nicht gereicht. Wir sind bei den Miami Heat und ich hatte damals rausgehauen und du hattest das auch bestätigt. Ist gar nicht mal so bold. Wir konnten uns das beide gut vorstellen. Meine Prediction war, Dion Waiters wird der Second Leading Scorer für die Miami Heat und das hat leider ganz, ganz knapp nicht gereicht. Die Nummer 1 war Goran Dragic und da werden wir gleich über deine Bold Prediction reden. Zweiter war dann doch tatsächlich Hassan Whiteside mit sehr, sehr soliden 17 Punkten. Auch das hatte ich nicht mehr so ganz im Hinterkopf. Dion Waiters, gute Saison gespielt, war natürlich ein Riesenthema während der Saison. 15,8 Punkte, also leider nur Dritter gewesen. Kein Punkt für mich in dem Ranking und jetzt gehen wir zu deiner Prediction weiter und die finde ich im Nachhinein sehr, sehr gut und auch echt schade und minimal unverdient, dass sie nicht eingetreten ist, weil du hattest Goran Dragic predicted und das auf bolde Art und Weise. Er wird mindestens 20 Points per Game liefern und All-Star werden wieder.
Stabil, sehr geile Prediction. Also ich glaube, man weiß, dass ich ein riesen Dragic-Fan bin. Hat eine sehr, sehr gute, auch so ein bisschen sneaky gute Saison gespielt. 20 Punkte kann fast geklappt haben, weiß ich nicht genau, habe ich nicht vor Augen. All-Star habe ich, glaube ich, auch als wir dann über das All-Star-Game gesprochen haben, definitiv meinen Case für ihn gemacht. Für mich dann spätestens, als dann irgendwie die ganze Nachrücker-Thematik aufkam und sie dann da Melo reingeschmissen haben, ich würde sagen, spätestens da hätte es Dragic auf jeden Fall verdient gehabt. Ja, ärgerlich, dass es nicht geklappt hat, finde ich eine sehr, sehr schöne Prediction, gefällt mir außergewöhnlich gut, war wahrscheinlich meine beste Prediction, kann ich mir vorstellen, also meine, mit der ich am zufriedensten sein werde am Ende, auch wenn es nicht gereicht hat. Ja, schade, hat er die 20 Punkte gehabt, du hast es ja sicher nachgeguckt.
Die hat er geknackt, deswegen zu 50% lagst du richtig, 20,3 Punkte, also auch das hatte ich wirklich nicht mehr ganz so auf dem Schirm und All-Star, ja, da war leider echt das Problem, also rein individuell, wenn du ihm zu einem, keine Ahnung, so above 500 Team irgendwie dir zudenkst, dann ist er mit seinen Stats und auch der Leistung, die er vorhin gezeigt hat, wäre er eigentlich ein All-Star gewesen, gerade auch im Osten, die Guard-Positionen, auch da sind sie umkämpft, aber man hätte definitiv einen Case für ihn machen können, bloß das war einfach gerade noch die Phase, ich weiß nicht, als man da gerade gewotet hatte, der werden die Miami Heat so solide mit 10 Spielen unter 500 gewesen sein und da war er so ein bisschen Opfer der ganzen Geschichte, weil verdient hätte er es gehabt und das wäre im Nachhinein wirklich eine massiv geile Bold Prediction von dir gewesen, aber so hat es leider nicht gereicht und auch bei dem nächsten Team hat es nicht gereicht, das kann ich schon mal vorwegnehmen, die Chicago Bulls hatten wir natürlich auch analysiert in unserer Offseason und da drehte sich natürlich alles um den Dreier, der große Dreier bei den Chicago Bulls und dementsprechend haben wir auch Bold Predictions rausgehauen, deine fand ich auch sehr, sehr charmant und jetzt wird es auch spannend, weil einer von den beiden hat es tatsächlich geschafft. Du hattest prognostiziert, dass Dwayne Wade und Rajon Rondo beide über 35% ihrer Dreier treffen werden.
Ja, finde ich gut. Warum nicht? Also ich meine, ich weiß nicht genau, wie ich drauf gekommen bin, dass das passieren würde, aber finde ich gar nicht so verkehrt. Und ich vermute mal fast, dass der Rondo der Kandidat gewesen sein wird, der den wirklich so getroffen hat. Aber das wirst du mir wahrscheinlich gleich auflösen.
Das ist so. Also ich würde mal sagen, das kann man unter Wunschdenken verbuchen, dass du diese Prognose gemacht hattest, ganz klar. Rajon Rondo tatsächlich in sehr, sehr kleinem Volumen 37,6% seiner Dreier getroffen. Also wirklich sehr, sehr stabil. Wir haben es ja auch immer wieder erwähnt, beziehungsweise vor allen Dingen auch ich, dass ich die zweite Saisonhälfte von Rondo wirklich überzeugend fand. Und ich freue mich auch jetzt schon drüber, wenn wir über die Pelicans reden werden und so ein bisschen über seine neue Rolle in der Saison. Also auch da, ich bin wieder so ein bisschen auf dem Bandwagon drauf, muss ich sagen, bei Rondo. Wade, 31% getroffen, ja, so ungefähr wie erwartet. Das hätte man eigentlich vorher wahrscheinlich auch so ungefähr prognostiziert. Dementsprechend keine große Enttäuschung, aber bedeutet leider für dich, dass es nicht geklappt hat. Und bei mir war es noch viel schlimmer, wirklich. Nikola Mirotic, tragische Figur gewesen der Saison. Wir warten ja auch immer noch auf seinen neuen Vertrag. Da wird wirklich gehandelt und ich denke mal, er wird am Ende echt so eine ziemliche Lowball-Offer da bekommen und dann letztendlich unterschreiben bei den Chicago Bulls. Aber für uns war ja vor der Saison ein absoluter Kandidat, der einen 70 Millionen, vielleicht sogar 80 Millionen Vertrag unterschreiben könnte. Und wir hatten uns viel von ihm erwartet. Gerade natürlich auch in diesem Kader, die unbedingt Three-Point-Shooting brauchen. Und dementsprechend hatte ich prognostiziert, dass er das absolut grünste Licht von allen haben wird und den Dreierrekord, den damals noch Kobe Bryant und Donovan Mitchell gehalten hatten mit 12, dass er den einstellen wird.
Ja, stabil. Also kann ich irgendwo immer noch nachvollziehen, in so einem Team, wo eigentlich niemand wirklich einen veritablen, verlässlichen Dreier hat, dass er da jemand ist, der da wirklich ohne Ende ballern darf. Ja, ich weiß nicht, wie dicht er dran war, also zumindest im letzten oder vorletzten Jahr hatte er definitiv mal Games, wo er wirklich 9 Three-Point-Makes hat. Ich hatte ihn zwischenzeitlich mal bei Fantasy und habe da wirklich teilweise morgens ins Boxscore geguckt und dachte, krank, weil Mirotic einfach 24 Punkte hatte und davon einfach alles Dreier waren. Im letzten Jahr für die 12 hat es nicht gereicht. Wie dicht hat er es dann reingeschafft?
Ja, war leider nicht allzu knapp. Also, ja, ich meine auch, ich glaube, sein Career-High müssten mindestens 8 gewesen sein, eventuell sogar 9,
wie du schon
sagtest. In der letzten Saison war sein Season-High, das hat er, glaube ich, 2-3 Mal geschafft, waren es 6 leider nur. Aber wir haben auch drüber gesprochen, seine Rolle war nicht ganz so groß, wie wir uns vielleicht erhofft hatten. Und natürlich, der Dreierrekord, ihr werdet euch alle dran erinnern, inzwischen nicht mehr gehalten von Donovan Mitchell und Kobe Bryant, sondern von Stephen Curry mit 13 Dreiern in einem Spiel.
Ja, stabil. Dann bin ich gespannt auf die nächste Prediction. Ich bin im Moment ganz zufrieden. Also ich finde sie nicht so völlig off, nur auch wenn sie nicht aufgehen, aber das hat das natürlich auch so an sich. Aber finde, haben wir teilweise doch einen gar nicht so schlechten Job gemacht.
Ja, ich drehe jetzt auch die erste Seite um. 10 Teams haben wir jetzt durch. Man kann ein Zwischenfazit ziehen. Ich hatte noch keine richtig, also ich bin 0 aus 10. Das ist stabil. Du 1 aus 10 tatsächlich. Einmal disqualifiziert worden für die Nets Prediction. Finde ich auch zurecht. Und jetzt drehen wir um und schauen mal, wie es weitergeht. Und wir sind bei den Milwaukee Bucks. Und da hattest du für mich auch eine spannende Prediction rausgehauen. War auch eine von denen, wo du dir so also mit am meisten Mühe gegeben hast. Drehte sich um Jabari Parker, den guten Jungen, der ja, bevor er sich verletzte, eine sehr, sehr stabile Saison gespielt hatte. Und das hattest du auch ja, ganz gut predicted, würde ich sagen. Deine Prediction lautete, Jabari Parker wird eine 50, 30 und 80 Saison mindestens haben. Und das bei 17 Punkten pro Spiel.
Stabile Prediction, gefällt mir sehr gut. 50, 30, 80 finde ich ein guter Club. Also kann man ruhig, ja, kann man sich ruhig gönnen. Ich weiß nicht, wie viele Spiele hat er gemacht, 50 oder so ähnlich. Scoring-mäßig hat er die mit Sicherheit gehabt. Was die Quoten angeht, habe ich ehrlicherweise echt keinen Überblick. Hat ganz effizient gescored, ob es wirklich für 50, 30, gut, für 30 sollte es reichen. Aber für 50% aus dem Feld gereicht hat, weiß ich nicht. Von der Linie ist natürlich immer so ein kleiner Gamble. Keine Ahnung, ob er da wirklich 80% schießt. Sollte er eigentlich irgendwie im Tank haben, kann aber auch nicht gereicht haben. Aber eine sehr schöne Prediction. Also schau doch an mich auf jeden Fall. Löst doch mal bitte auf.
Ja, fand ich auch. Um nochmal kurz mal den Hintergrund zu erwähnen. Er war bei allem in der vorherigen Saison ganz, ganz knapp drunter und dementsprechend war das deine Prediction. Ich glaube, bei den Free Throws war er sogar ein bisschen deutlicher drunter, aber du hattest nämlich genau das erwähnt, dass du von ihm erwartest und auch erhoffst, dass er einfach an seinem Wurf noch ein bisschen mehr gearbeitet hat und gerade seinen Dreier und auch seinen Freiwurf noch so ein bisschen effizienter trifft. War auch nicht schlecht, die Prediction. Er hat die Quoten nur den Dreier geschafft tatsächlich. Insgesamt eine Field-Goal-Quote lag er bei 49%, ganz, ganz knapp drunter. Beim Dreier hatte er eine sehr, sehr schöne Entwicklung gemacht. Liegt da inzwischen bei 36,5% in den 51 Spielen, die er ja doch in der letzten Saison gemacht hatte. Nur die Freiwürfe, da konnte er sich leider nicht groß verbessern. 74,3%, aber vor allen Dingen die Punkte, da hast du sogar noch ein bisschen Understatement betrieben. Lag er tatsächlich ja sogar über 20 Punkten, wie gesagt. Hat echt eine schöne Saison gespielt und sehr, sehr schade, dass er sich da wieder verletzt hatte. Wir hoffen natürlich, dass er wieder zurückkommt.
Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was du da bei den Bucks rausgehauen hast. Du bist ja dann im Laufe der Saison so ein Mini-Fan geworden. Ich weiß gar nicht, ob du das im Vorfeld auch schon so warst und dich da vielleicht an deinen Gianni gewagt hast. Ich bin sehr gespannt tatsächlich.
Ja, wir kommen jetzt nämlich zu meiner ersten richtigen Bold Prediction und viele werden jetzt gleich sagen, boah, wie lame ist das denn? Aber ich hoffe, du wirst mich gleich ein bisschen verteidigen. Vor der Saison war es tatsächlich noch bold, das Folgende zu sagen. Und zwar, Giannis Antetokounmpo wird All-Star werden. Es hört sich unfassbar lame an, aber es ist tatsächlich so. Er ist letztendlich All-Star-Starter sogar geworden. Aber ihr könnt gerne nachgucken bei allen möglichen Predictions. Das war nicht selbstverständlich, dass man jetzt davon ausgegangen ist, Giannis wird auf jeden Fall All-Star werden.
Nö, das stimmt. Also selbstverständlich war es nicht. Ich würde sie dir gerade so eben durchgehen lassen. Natürlich, wenn man jetzt von heute drauf guckt, dann wäre es irgendwie bold gewesen zu sagen, der wird Fünfter im MVP-Ballot, so ungefähr. Aber dass er wirklich so Skyrocket-mäßig durch die Decke geht, war dann nur wirklich nicht klar. Dass er das im Tank hat, All-Star zu werden, das, glaube ich, werden die meisten letztes Jahr so gesehen haben. Aber ich finde, das qualifiziert auf jeden Fall als Bold-Prediction, als eine, die etwas wahrscheinlicher ist als ein paar andere vielleicht. Aber den lasse ich dir auf jeden Fall durchgehen. Also der ist vollkommen in Ordnung. Dass er so abgeht, das war dann auch für die größten Bucks-Fans nicht unbedingt zu erwarten. Ich meine, was ist jetzt in der Liga vier Jahre oder was? Einfach ein absolutes Biest. Mittlerweile reden wir drüber, ob er nächstes Jahr MVP wird vielleicht oder zumindest da wirklich ganz oben mitzocken kann. Spektakulär. Also den lasse ich dir schon durchgehen. Finde ich völlig okay.
Oh, das finde ich nett von dir. Und dann machen wir weiter. Sind bei den Washington Wizards, ja, die wir massiv daneben getippt hatten, vor allen Dingen ich. Allerdings. Musste auf jeden Fall auch noch eine Wette einlösen. Shoutout an den guten Lukas Diewald. Du kriegst dein Jersey noch, mach dir keine Sorge. War ein bisschen viel um die Ohren in letzter Zeit. Aber wir machen weiter mit der Bold Prediction. Die fand ich auch sehr charmant und tatsächlich lagst du überraschend sogar ein bisschen deutlicher daneben, aber man hätte zumindest während der Saison gesagt, Mann, was für eine geile Prediction. Otto Porter, einer deiner Lieblingsspieler, dementsprechend hattest du natürlich eine Prediction für ihn rausgehauen und die war mindestens 15 Points per Game und dass er am Ende der Saison der Most Improved Player der NBA sein wird.
Also nochmal Shoutout an mich. Also ich merke jetzt gerade insgesamt, dass ich mir anscheinend doch ein bisschen mehr Mühe gegeben habe. Zumindest sehr selektiv. Es waren einfach Teams, auf die ich Bock habe. Da habe ich mir anscheinend Mühe gegeben. Und so wie die Magic oder Nets habe ich einfach irgendeinen Scheiß rausgehauen. Ja, hat nicht gereicht. Wird auch bei den 15 Punkten nicht gereicht haben. Aber der war zwischenzeitlich ja wirklich sehr, sehr weit vorne, was den Most Improved Award angeht. Wenn man den nicht Gianni gegeben hätte, dann wäre er für mich auch nach wie vor wahrscheinlich derjenige gewesen, den man da hätte wählen müssen. Ich weiß gar nicht, ob er seine Awards bekommen hat, bestimmt. War zeitweise wirklich 50-40-90-Kurs, der, glaube ich, am Ende nur an der Freiwurfquote gescheitert ist. Also einfach ein geiler Junge. Ich feiere den Kerl. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächsten Jahre. Hat jetzt seinen fetten Payday bekommen, für mich auch nach wie vor zu Recht. Das ist halt jemand, den du maxen musst, bin ich nach wie vor absolut überzeugt, auch wenn das ein bisschen kritisch gesehen wird. Schade, aber kann ich sehr gut mitleben, dass die nicht aufgegangen ist. Vielleicht ziehe ich die einfach, wobei Most Improved nächstes Jahr wird dann wahrscheinlich nichts mehr.
Das wird schwierig.
Aber ja, die 15 wird er nächstes Jahr packen, da bin ich mir sicher.
Ja, das würde ich eventuell dir auch nicht mehr als bold wirklich durchlegen wollen.
Nee, auf jeden
wollen.
Fall nicht.
Aber ich bin,
nee,
gespannt, was du dir einfallen lässt. Ja, also du warst zwischenzeitlich massiv auf Kurs. Also ich glaube auch, was die 15 Punkte anging, das hatte er zwischenzeitlich auch. Am Ende sind es 13,4 doch nur geworden, weil es Richtung Ende ein kleines bisschen weniger wurde. Im Most Improved Player Ranking ist er letztendlich Vierter geworden. Da hat er natürlich Giannis Antetokounmpo gewonnen. Ihr erinnert euch, Zweiter Nikola Jokic auf Platz 3 noch knapp vor Otto Porter, Rudy Gobert.
Oha, stabil. Ja, kann man einen Case für machen, aber ich finde, man kann auch einen Case dafür machen, dass Otto Porter da noch weiter oben gehört hätte in dem Ballot. Aber schade.
Ja, finde ich schön. Einfach mal so ein bisschen auch wirklich die Facts der letzten Saison passieren zu lassen. Voll. Weil das mit Gobert hatte ich tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm. Dass der Top 3 war im Most Improved Ranking, verdient natürlich, aber auch fast schon wieder in der Kategorie zu gut. Ja, wobei Giannis natürlich auch, naja, ganz spannende Geschichte. Meine Prediction war irgendwie nachvollziehbar, ist im Nachhinein aber wirklich gar nicht aufgegangen, weil ich war ja wirklich absoluter Schwarzmaler, was die Saison der Washington Wizards anging. Du warst da ein bisschen positiver gestimmt, hast am Ende recht behalten. Ich habe da doch wirklich viel Potenzial für eine absolute Katastrophensaison gesehen und dementsprechend auch predicted, dass es im Backcourt kriseln wird und zwar wegen der Kohle. Wir hatten vor der Saison berichtet, da gab es so ein, zwei Geschichten auch zum Thema John Wall, hat sich massiv aufgeregt über Verträge von anderen Leuten und da Bradley Beal vor der Saison ja seinen absoluten Payday bekommen hatte und fast 10 Millionen mehr, zumindest in dieser Saison, als ein John Wall verdient hatte, war meine Prognose, wegen der Kohle wird es da irgendwie ein bisschen Ärger geben, dass der Backcourt eventuell sogar aufgesprengt wird. Ist alles absolut nicht passiert. Ich glaube, die beiden Jungs sind richtig schön zusammengewachsen während der Saison und haben, glaube ich, auch richtig Bock auf die neue Saison. Also da kann man jetzt auch schon mal spoilern, die Washington Wizards werde ich nicht nochmal außerhalb der Playoffs tippen.
Ist, glaube ich, auch eine ganz gute Idee, wenn man sieht, dass sie letzte Saison mal eben 49 Wins rausgeknallt haben und im Prinzip so zusammengeblieben sind. Diese Dynamik im Backcourt, die gab es ja irgendwie. Wahrscheinlich ist das auch mal wieder so ein Thema, was ein bisschen größer gemacht wurde, als es war. Ich habe letztens Scotty Brooks, ich glaube bei Chris Mannix oder vielleicht bei Walsh, ich glaube bei Mannix war es im Podcast gehört, wo es auch nochmal explizit darum ging, wo er auch da nochmal ein bisschen Wind aus den Segeln genommen hat. Natürlich muss er das irgendwo auch machen. Die beiden sind wahrscheinlich nicht die Jungs, die sich jeden zweiten Abend zum PlayStation zocken treffen und andauernd abends zusammen essen gehen. Aber ich glaube, die haben mittlerweile einfach eine Ebene gefunden, wo sie merken, der jeweils andere macht einen selber einfach sportlich auf dem Court besser, sorgt auch dafür, dass jetzt beide ihren mega fetten Vertrag vorliegen haben. Die passen wahnsinnig gut zusammen rein sportlich und ist einfach einer der Top-Backcourts der Liga. Und ich glaube, da haben sie sich jetzt auch irgendwann mal gesagt, komm, ist so egal, wir müssen nicht Best Friends sein, wenn wir auf dem Court irgendwie vernünftig zusammen zocken können, dann haben wir da beide was von. Und da stehen sie jetzt, glaube ich, und man kann sich darauf verlassen, würde ich einfach mal prognostizieren, dass das auch im nächsten Jahr ein elitärer Backcourt sein wird.
Ja, ist so ein bisschen wie bei unserer Podcast-Beziehung. Also so Freunde oder beste Freunde werden wir auf jeden Fall nicht mehr werden, aber wir werden das Ding jetzt irgendwie durchziehen. Der Erfolg gibt uns ja recht.
Ah, stabil. Finde ich eine schöne Analogie.
Wir machen weiter mit meinen oder inzwischen auch sogar deinen Minnesota Timberwolves. Und du hattest mal wieder eine Season Series predicted und das aus gutem Grund. Wir hatten vor der Saison drüber gesprochen, dass die Wolves gerade mit Karl-Anthony Towns, du erinnerst dich wahrscheinlich. Deswegen, ja sag doch einfach mal, hau doch einfach mal raus, was du predicted hast.
Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich meine, ich habe predicted, dass sie die Season Series gegen die Warriors entweder gewinnen oder irgendwie nicht verlieren. Ich weiß nicht genau, wie viele Spiele die gegeneinander
nicht hatten. Verlieren
drei wahrscheinlich. Ja, nicht verlieren, irgendwie so.
2-2 ja, hattest du explizit getippt.
Ah, siehst du. Und dann hol mich doch mal rein, wie ist es ausgegangen? Haben sie überhaupt was geholt?
Ja, ganz knapp. Also ein Spiel haben sie tatsächlich geholt und das auf wirklich überzeugende Art und Weise. Allzu viele Spiele haben die Warriors ja nicht verloren, wie sich, glaube ich, die meisten erinnern werden. Aber genau das war wirklich so ein Spiel. Einfach ein massives Game von Karl-Anthony Towns. Das Spiel ging damals, glaube ich, sogar in die Overtime. Also war eine sehr, sehr schöne Angelegenheit. Ein schöner Win für die Timberwolves, die ja so ein bisschen gebeutelt waren während der Saison. Aber leider hat es dann doch nicht viel mehr gereicht und dementsprechend deine Bold Prediction auch nicht eingegangen.
Ärgerlich, aber ich meine, das war auch so ein bisschen daraus entstanden, dass wir über Towns viel geredet haben und er so ein bisschen in wahnsinnig großen Anführungsstrichen der Schlüssel beziehungsweise ein Element sein kann, was einem Team wie den Warriors wirklich wehtun kann. Also theoretisch finde ich auch in diesem Jahr jetzt mit meinem Jimmy dazu, sind sie ein Team, was relativ viele der Ingredients hat, den Warriors zumindest mal in einem Spiel oder zwei Probleme zu bereiten. Die werden die jetzt in der Playoff-Serie nicht schlagen, aber haben relativ viele Elemente, die du brauchst, um da so ein bisschen eklig zu sein. Mal schauen, vielleicht ziehe ich die auch einfach nochmal durch.
Würde ich dir eventuell auch sogar durchwinken lassen. Aber jetzt kommen wir zu meinem nächsten Häkchen, was ich mir tatsächlich hinter meine Bold Prediction setzen kann. Ja, war jetzt nicht allzu spannend, aber es war doch einigermaßen bold zu tippen, das, was ich damals gemacht habe, dass weder Rubio noch Dunn noch Zach LaVine während der Saison getradet werden. Und ich habe recht behalten. Also vor der Saison ist man da doch davon ausgegangen, vor allen Dingen gerade bei Ricky war natürlich der erste Kandidat. Letztendlich wurden sie alle getradet, was ich auch wirklich ganz, ganz spannend finde. Aber halt nach der Saison nicht während und von daher ein Punkt für mich.
Ha, ärgerlich. Da bist du jetzt natürlich in Führung gegangen, aber muss ich dir auch so durchwinken. Ist auch eine, die natürlich tendenziell wahrscheinlicher ist als ein paar andere, aber qualifiziert für mich auch nach wie vor als bold. Da war die, wenn man sich zurückerinnert, die Berichte doch etwas offensiver, was da wirklich Trade-Kandidaten angeht. Von daher, und zumal irgendwie unklar war, wie geht man überhaupt jetzt mit Dunn und Rubio in die Zukunft, wer soll da wirklich der Starter sein, wo sieht man die beiden? Also es haben schon wahrscheinlich mehr Leute damit gerechnet, dass einer von beiden während der Saison geht und LaVine eventuell auch, als das nicht. Insofern finde ich, reicht für Bold, reicht knapp für Bold, aber reicht für Bold 2-1 für dich. Scheiße, die Fälle schwimmen mir davon hier.
Das ist schön und wir gehen weiter zu den Indiana Pacers und ich will dich einfach mal fragen, ja, rat doch einfach mal, was hast du damals getippt?
Habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich irgendwie im weitesten Sinne um Miles Turner gedreht hat, weil ich den einfach geil finde. Ich glaube nicht, dass ich das rund um Paul George irgendwie aufgemacht habe. Weiß ich nicht, was gab es denn noch für Geschichten bei den Pacers? Vielleicht habe ich getippt, dass Miles Turner Topscorer wird. Sowas richtig Schwachsinniges kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es irgendwie sowas in die Richtung war.
Schwachsinnig war es, aber es ging nicht um Miles Turner, denn du hattest getippt, dass Jeff Teague All-Star wird in der Saison.
Ah, auch gut.
Da lagst du doch schon relativ weit daneben. Ich habe auch meine Reaktion nochmal nachgehört und die war ähnlich wie jetzt gerade. Also wirklich so ein ja, solides Lachen und so, ja, tipp mal, aber auf gar keinen Fall. Nee, Jeff Teague, wir hatten ja auch drüber gesprochen, hat sich ganz gut rehabilitiert, aber ist wirklich katastrophal in die Saison gestartet. Also die ersten 20 Games, da kann man auch nochmal bei NBA.com mit den Tools rumspielen bei den Stats. Da war er wirklich ganz ganz, ganz schlimm. War eine der größten Enttäuschungen so in der Anfangsphase von den Neuzugängen. Ist ein bisschen besser geworden, aber war wirklich meilenweit davon entfernt, All-Star zu werden. Bei mir war es ein kleines bisschen knapper. Ich fand meine Prediction wirklich sehr, sehr charmant. Ich hatte getippt, dass keiner der Starter der Indiana Pacers über 50% Field Goal Quote haben wird, was auch gar nicht so unwahrscheinlich war, aber es haben tatsächlich zwei Leute es geschafft, wie auch in der vorherigen Saison. War es Thaddeus Young, der über 50% geschafft hat, 53 aus dem Feld für einen Wingspieler, natürlich mit einem ganz spannenden und auch ungewöhnlichen Skillset. War das schon nicht schlecht und auch Miles Turner konnte da wirklich einen Schritt nach vorne machen. Über 50% kommen, 51 waren es letztendlich und ja, ich denke mal, wenn wir über die Pacers in der nächsten Saison sprechen, wird es auch vor allen Dingen um den Jungen gehen.
Ja, um wen sonst? Also ansonsten ist da
auch Victor Oladipo, hallo?
Ja, hallo, hallo. Ja, da wird man dann eher über das für mich nach wie vor eklatante Missmanagement dieser Offseason und dem Paul George Trade und Paket, was man da zurückbekommen hat, wahrscheinlich eher sprechen, als über das, was auf dem Platz passiert. Also zumindest mal ein Team, wo man, boah, wobei, ich will nicht wieder Löckchen verteilen, aber es ist eigentlich eines der Teams, wo man Lock dahinter machen kann, dass die aus den Playoffs fliegen und damit nichts mehr zu tun haben werden. Aber wer weiß, im Osten ist vieles möglich.
Hätte ich jetzt auch absolut ein Löckchen hintergemacht, aber wenn man kurz drüber nachdenkt, kann da wirklich irgendwie noch was passieren. Also die Pacers haben ja auch noch so ein, zwei andere Moves gemacht, die halt kein echtes Tanking war, aber wir sprechen dann drüber. Also es wird schon spannend und wir gehen weiter zu den Portland Trailblazers und da werde ich jetzt noch nicht direkt auflösen, ob du richtig lagst, sondern werde dir einfach deine Bold Prediction vorstellen und den Rest überlasse ich dann erstmal dir mit der Analyse. Deine Prediction war, glaube ich, gar nicht so bold vor der Saison. Die Portland Trailblazers werden eine Bottom 5 Defense der NBA stellen.
Oha, ja, also finde ich nicht so schlimm, die Prediction. Kann man auf jeden Fall machen. Also sie waren nur auch sicher keine der besseren Defenses. Ich weiß gar nicht, ob Bottom 5 gereicht hat. Wahrscheinlich nicht. Da hast du dann wirklich die absoluten Schrottteams, die da einfach noch schlechter sind. Die Blazers haben es ja irgendwie mit 500, glaube ich, war es glatt, irgendwie noch knapp in die Playoffs geschafft irgendwie. Dass sie für mich relativ viele Ingredienzien haben, um eine sehr schlechte Defense zu sein, ist nach wie vor so. Also der Backcourt hat defensiv seine klar erkennbaren Schwächen, auch sonst hast du auf den großen Positionen jetzt nicht elitäres Material, was da irgendwie dafür sorgt, dass du wirklich defensiv gut sein solltest. Wir haben es immer mal gesehen im letzten Jahr, dass sie irgendwie ein bisschen mitballern können, auch mit den Warriors in Phasen mal mitballern können und einfach offensiv da schon Potenzial haben. Bottom 5 hat wahrscheinlich, ich würde mal vermuten, knapp nicht gereicht, aber sie waren mit Sicherheit Bottom 10, auch wenn das jetzt nicht bold ist, aber waren mit Sicherheit unten dabei. Weil sie einfach ja, nicht viele Spieler haben, wo man defensiv sagen würde, das ist irgendwie ein Plusspieler am defensiven Ende, eher im Gegenteil.
Ja, ich war überrascht, dass du tatsächlich daneben lagst, aber du hast es eben richtig gesagt, sie waren gerade so noch eine Bottom-10-Defense, die 10 schlechteste, 21. im Defensive Rating und ja, bin ich doch ein kleines bisschen überrascht, weil vor der Saison hätte ich das auf jeden Fall abgenickt und das wäre auch nochmal ein spannender Kandidat, um nochmal nachzugucken. Ich würde da fast vermuten, dass das mal wieder so ein klassischer Fall ist, dass es jetzt nicht unbedingt daran liegt, dass sie jetzt wesentlich besser waren in der Defensive, sondern vielleicht eher daran, dass sie nicht ganz so eine hohe Pace gespielt haben wie andere Teams, aber da müsste man eventuell mal nachgucken. Also sind wir gespannt, ob sie in der neuen Saison wirklich da vielleicht endlich mal einen Schritt nach vorne machen können. Aber ich rechne persönlich nicht damit.
Nö, ich auch nicht.
Meine Bold Prediction kommen wir dazu. Und da überlasse ich auch gleich dir einfach mal die Analyse. Ich hatte vor der Saison die Bold Prediction aufgestellt. CJ McCollum und Damian Lillard zusammengerechnet werden den Backcourt mit den meisten Punkten in der NBA stellen. Per Game natürlich.
Ja, nicht verkehrt, also wird wahrscheinlich nicht geklappt haben, aber finde ich eine schöne Prediction, warum nicht? Also es ist einer der besseren Backcourts, dass Lillard irgendwie seine 27, 28 im Tank hat und McCollum auch seine, weiß ich nicht, 23, 24, dann bist du halt schon irgendwie bei 50 Punkten und dann kommt es halt ein bisschen darauf an, was du mit dem Rest machst, also wo du irgendwie einen Clay einsortierst, ob, also um damit diese Prediction aufgeht, müsste ja schon irgendwie, wenn man den Vergleich ranzieht, entweder McCollum deutlich mehr als Clay oder Lillard deutlich mehr als Curry auflegen, wo man dann natürlich so ein bisschen den Durant-Faktor einrechnen kann. Ich weiß gar nicht, also ich kann mir sogar vorstellen, dass das funktioniert hat. Bin ich mir unsicher, müsste ich mal irgendwie versuchen nachzurechnen. Aber finde ich jetzt nicht unvorstellbar, dass das geklappt hat und finde ich eine schöne Prediction. Also die Wizards hast du noch, die beide einfach ein bisschen drunter liegen, weil Wall einfach nicht so der absolut High-Volume-Scorer ist. Ja, eigentlich gibt's nur den Warriors-Backcourt, der da wirklich drankommen kann. Oh, Moment. Oder theoretisch die Raptors vielleicht sogar mit der massiven Saison von DeRozan. Aber das reicht wahrscheinlich auch nicht. Also löst doch mal auf. Ich kann mir echt vorstellen, dass du da recht hattest.
Ich hatte sie vor der Saison bei 48 Punkten predicted und das haben sie sogar geschlagen. Du hast es eben einfach mal so gesagt und das stimmt tatsächlich genau. 50 Punkte ganz auf den Punkt haben die beiden zusammengeliefert. Lillard lag tatsächlich knapp bei 27, auch heftig, nicht als All-Star, muss man auch nochmal dazu sagen. Und CJ McCollum lag so um und bei 23 und das hat tatsächlich gereicht. Sie waren der Backcourt mit den meisten Punkten der NBA und Platz 2, hast du eben schon richtig analysiert, waren nicht die Golden State Warriors, weil da Curry ja einen kleinen Dip gemacht und auch Clay. Ja, Clay war eigentlich so ziemlich gleich, aber halt Curry nicht mehr ganz so da. Platz 2 ging tatsächlich an die Toronto Raptors und die mussten sich nur sehr, sehr knapp geschlagen geben. 49,7 Punkte, Lowry und DeRozan gemeinsam.
Ja, sehr stabil, auch weil DeRozan einfach nochmal einen massiven Sprung gemacht hat. Also, Shoutout an dich auf jeden Fall. Schöne Prediction, gefällt mir. Und ja, hast du dir verdient den Punkt. Läuft.
Ja, danke. Wir machen weiter bei den Dallas Mavericks und da werden sich jetzt natürlich viele wieder fragen, warum sind die jetzt so spät in unserem Ranking? Werden wir jetzt nicht drauf eingehen. Da hatte ich getippt, Rick Carlisle wird Coach of the Year, weil die Dallas Mavericks wirklich eine überraschend gute Saison spielen werden, so wie wir sie auch predicted haben. Ist leider nicht passiert, viele Verletzungen und einfach viel falsch gelaufen in der ersten Phase. Ich glaube, am Ende und auch zwischendrin haben wir gesehen, was die Mavericks vielleicht hätten leisten können, um das jetzt nur mal ganz kurz zu analysieren. Aber letztendlich ist die Prediction natürlich relativ deutlich in die Hose gegangen. Deine Prediction fand ich spannender. Auch da hattest du dir mal wieder ein bisschen Mühe gegeben. Deine Prediction war, jeder der Starting Five wird mindestens 10 Punkte pro Spiel averagen, aber keiner mehr als 16 pro Spiel.
Mega geile Prediction, also wirklich. Ich werde mir so als Vorgriff für die Predictions für die nächste oder für die kommende Saison vornehmen, beziehungsweise vorgeben, einfach als Regel, ich muss Minimum 10 Minuten über jede Prediction nachdenken, weil das verhindert
dann diese
absoluten Brainfarts, die ich da ein paar Mal rausgehauen habe, weil die gefällt mir sehr gut. Wahrscheinlich bin ich irgendwann mal über den Stat gestolpert, dass die Mavs, was das Scoring in der Starting Five angeht, sehr eng beieinander sind und so nicht den einen 20-Plus-Scorer haben, oder zumindest habe ich es bei Harrison Barnes irgendwie nicht erwartet, und viele, die relativ eng beieinander sind. Zwischen 10 und 16, habe ich gesagt.
Ja.
Ja, finde ich nicht so verkehrt. Also wird jetzt natürlich nicht geklappt haben, weil Harrison Barnes damit sicher drüber war. Den habe ich da wohl nicht ganz so weit vorne gesehen. Ansonsten bei dem Rest, so ein Nowitzki, gut, kann sein, dass der da theoretisch per Game-mäßig sogar drüber war. Ansonsten hast du halt diese ganzen Kandidaten wie ein Deron Williams da am Anfang gehabt und ein Wesley Matthews, die da genau reinfliegen in die Kategorie. Ja, kann ich mit leben mit der Prediction, auch wenn sie nicht aufgegangen sein wird.
Es war wirklich sehr spannend und eigentlich dreht es sich bei der Analyse im Vorhinein die ganze Zeit um die Personale Andrew Bogut, weil der natürlich in der vorherigen Saison bei den Warriors, glaube ich, 6 Punkte pro Spiel geliefert hatte, aber du analysiert hast und das fand ich auch nicht verkehrt und ich habe auch gesagt, ich kann es mir gut vorstellen, dass er bei den Mavs vielleicht sogar ein kleines bisschen prominenter gefeatured wird in der Offensive und eventuell mal wieder die 10 knacken könnte. Am Ende waren es 3 Punkte pro Spiel. Wir wissen alle, was mit Bogut passiert ist, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber das Spannende ist, er ist letztendlich auch rausgefallen als Starter. Wenn du die 5 Jungs nimmst, die am meisten gestartet sind, dann rutscht auf einmal ein Seth Curry mit rein und dann war deine Prediction sogar, was das angeht, richtig, dann hatten alle mindestens 10, aber du hast es eben schon gesagt, Harrison, du hattest Barnes, ein kleines bisschen den Harrison Barnes Faktor unterschätzt, der knapp unter 20 Punkten lag mit 19,2 und dementsprechend leider deine Bold Prediction gesprengt hat, aber jetzt kommen wir zu unserem nächsten Game und zwar, wir werden jetzt kurz eine Pause machen, weil ich muss ganz dringend pinkeln, aber danach werden wir direkt den Einspieler von Fakt oder Fiktion raushauen und dann, ja, wirst du sehen, was gleich kommt.
Ich freue mich.
Weißt du, wer du bist? Lügen tust du. Das bist du.
Fakt oder Fiktion?
Ja, Fakt oder Fiktion. Die meisten unserer Hörer werden diese Quizrubrik definitiv kennen. Und es ist denkbar einfach. Ich stelle Arne oder auch er mir einfach eine Aussage vor. Und er muss dann jetzt in dem Fall beantworten, ist es Fakt oder Fiktion? Und ich glaube, man kann sich schon denken, worum es sich drehen wird. Die Frage lautet, beziehungsweise meine Aussage, es gab tatsächlich ein Team in der letzten Saison, das die Rahmenbedingungen deiner Bold Prediction für die Dallas Mavericks erfüllt hatte. Also alle Starter, mindestens 10 Punkte, aber maximal 16 pro Spiel. Fakt oder Fiktion?
Ach du liebe Güte. Ja, finde ich sehr, sehr interessant und muss ich ja tatsächlich einfach nur in großen Anführungsstrichen so ein bisschen per Ausschlussverfahren mir die Topscorer angucken und mir irgendwie anschauen. Also wenn, dann natürlich wird nach oben jemand da durchbrechen und zu viel gescored haben, muss ich mal durchgehen. Wenn ich vielleicht mal am besten anfange, die Warriors natürlich nicht, die Spurs nicht, die Rockets nicht, die Clippers nicht, die Jazz nicht, OKC nicht, Memphis nicht, Portland nicht, Nuggets, nee, da hast du Gallo drüber, also auch nicht, Pelicans nicht, Mavs hatten wir eben schon nicht, Kings ist natürlich ein bisschen die Frage, also zählt dann Boogie noch für die Kings oder wie hättest du das jetzt verstanden?
Boogie zählt in dem Fall nicht für die Kings.
Oh.
Also es sind die Jungs. Ja, genau.
Dann wird es da auf jeden Fall interessant. Die Wolves natürlich auch nicht. Die Suns auch nicht. Die Lakers. Da wird es das erste Mal ein bisschen interessant, ob da irgendjemand drüber lag. So ein D'Angelo Russell war wahrscheinlich nicht mal drüber. Das könnte ich mir fast vorstellen. Aber andersrum kann es da natürlich auch nach unten schwierig werden. Die muss ich mir irgendwie auf die Seite legen, die Lakers. Und im Osten haben wir von den Top-Teams, da wird es niemals passen. Die Bucks, Celtics, Cavs, Raptors, Wizards und so alle drüber. Pacers drüber, Bulls drüber mit meinem Jimmy. Oh, es sei denn, oder, ah doch, Jimmy zählt natürlich noch für die Bulls. Bei den Hawks, da hast du wahrscheinlich selbst einen Dennis Schroeder, der da irgendwie drüber gelegen hat. Ein Millsap mit Sicherheit auch, also die sind auch raus. Pistons. Die Pistons wären wieder so ein Sneaky-Kandidat, bei dem man sich das einfach vorstellen kann, weil die nicht so den einen Dominanten haben, aber halt viel so Leute wie irgendwie KCP, die dann damit rumwuseln, Tobias Harris und so. Kann ich mir auch vorstellen. Was haben wir dann sonst noch da unten? Also ich habe einfach jetzt ein paar Teams, die Hornets natürlich nicht, die Knicks auch nicht. Es gibt einfach so 3-4 Teams, wo es mich nicht schocken würde. Bei den Nets wird es auch nicht passen, bei den Sixers ist auch mal die Frage, wie rechnest du irgendwie? Also ist dann Embiid da drin? Aber ich habe jetzt ein paar Kandidaten, insbesondere gucken mich gerade echt die Lakers so ein bisschen an, wo ich es mir vorstellen kann und kann es nicht genau benennen, aber gehe einfach mal auf Fakt. Also ich glaube, es stimmt, dass es ein Team gab, bei dem das so war. Toll.
Es ist aber denkbar knapp. Du liegst daneben, aber es ist wirklich denkbar knapp. Und du hattest die beiden Teams, die da vor allen Dingen die Kandidaten sind, auch erwähnt. Also da hast du schon mal viel richtig gemacht. Bei den Lakers ist tatsächlich keiner drüber. Lou Williams wäre eigentlich interessant, aber ich glaube, selbst der wäre drunter gewesen, zählt aber nicht mehr zu den Lakers. Alle anderen sind drunter, aber du hast schon richtig vermutet. Es gibt halt zwei Kandidaten, die 10 Punkte nicht geschafft hatten. Wenn du die Jungs zusammenrechnest, die am meisten gestartet sind für die Lakers, dann zählt da ein Luol Deng mit rein und auch ein Moskow. Und die sind beide doch deutlich drunter gewesen. Für die anderen drei hätte es tatsächlich gepasst, aber jetzt kommen wir zu den Pistons und da war es wirklich um ein Haar. Also alle 5 Starter, ein Reggie Jackson, KCP, ein Marcus Morris, ein Tobias Harris und Andre Drummond sind so in dieser Range. Die haben alle mindestens 10 Punkte, aber Tobias Harris als einziger 16,1 Punkte pro Spiel
gemacht hat in der Saison. Scheiße, ja, schade. Aber ist natürlich so ein prototypisches Team dafür, wo es irgendwie hinhauen kann, zumal Reggie Jackson eben relativ lange verletzt war, nicht so die mega dominante Saison hatte. Der ist ja normalerweise eigentlich jemand, der drüber liegen sollte. Schade, finde ich ärgerlich. Aber erstmal Shoutout an dich für die Recherche. Das ist ja doch auch relativ rechercheintensiv, das nachzugucken, ob es da ein Team gibt. Also Hut ab, Chapeau.
Das stimmt. Und jetzt machen wir weiter. Und du hattest eben schon, hattest du nicht erwähnt, aber Dwight Howard ist das nächste Thema. Bei den Atlanta Hawks, unsere Bold Prediction richtet sich vor allen Dingen an ihn. Wir waren extrem drauf auf dem Bandwagon. Das muss man im Nachhinein wirklich nochmal sagen. Haben beide da, Predictions rausgehauen. Im Nachhinein sind die sehr, sehr bold. Wir fanden sie nachvollziehbar. Finde ich auch im Nachhinein immer noch nachvollziehbar. Sie sind beide doch, ich würde gar nicht sagen, so deutlich daneben gegangen. Deine Prediction ist dann doch nicht ganz so knapp gewesen. Du hast Dwight Howard 20-10 predicted. Da lag er zumindest, was die Punkte angeht, dann deutlich drunter. Rebounds hatte ich dir direkt gesagt, das kannst du verbuchen. Da hatte er 12,7, gehörte zu den besten Rebounds in der NBA in der letzten Saison. Aber die Punkte, wie gesagt, deutlich drunter. Aber ich war eigentlich halt auch im Boot mit drin, dass er eine massive Saison spielen würde und habe dementsprechend rausgehauen. Er wird All-Star sein in der Saison 16-17. Und da muss ich mal dazu sagen, ich hatte das auch damals in der Episode gesagt, man hätte einen Case für machen können. Also ohne Scheiß, ich hätte ihn da eventuell mit reingevotet und auch wirklich vor Paul Millsap eventuell drüber nachgedacht, einfach mal einen Dwight Howard das zu geben, der wirklich eine gute Saison gespielt hat. Also zumindest bis zu dem Zeitpunkt konntest du ihm kaum was vorwerfen und deswegen finde ich es schade, lag ich knapp daneben mit meiner Prediction.
Ja, finde ich auch. Also den Case, ich finde es dann schon am Ende in Ordnung, dass es nicht gereicht hat, aber er war nicht ewig weit weg. Also das kann man ihm schon attestieren. Gab natürlich immer so ein bisschen die Querelen, er hätte gerne ein bisschen größere Rolle, ein bisschen mehr Shot Attempts. Also der ist da irgendwie relativ klar unter 10 Shot Attempts gewesen. Ist dann so, da war er nicht hundertprozentig zufrieden mit. Dementsprechend frage ich mich ein bisschen, warum ich die Idee hatte, dass er 20 Punkte hätte scoren sollen, wie auch immer er das hätte tun sollen. Also wird dann schon relativ eng, da musst du dann schon ungefähr 78% aus dem Feld werfen, damit du da in die Nähe kommst. Hab ihm da anscheinend eine größere Rolle zugetraut. Ich weiß, dass wir gerade über das Pick and Roll von Schröder und Howard gesprochen haben, dass das theoretisch echt eine ein interessantes Play, eine gute Waffe sein könnte. Nur ist es halt nicht so gekommen, wie man es gerne gehabt hätte. Mein Gott, Experiment beendet. Aber finde auch, hat eine ordentliche Saison gespielt. Also du darfst halt nicht mehr den Orlando Howard irgendwie in seiner absoluten Prime erwarten. Den kriegst du halt nicht mehr. Aber das ist immer noch in einer vernünftigen Rolle. Das ist immer noch jemand, der im Team auf jeden Fall weiterhilft. Und es ist jetzt auch nicht so, als wäre das irgendwie der drittschlechteste Center der Liga. Und irgendwie geht sein Ruf so ein bisschen in die Richtung mittlerweile. Ich glaube, wenn du den richtig nutzt und eben dir bewusst bist, was er kann und was er nicht kann, er sich bewusst ist, was er kann und was er nicht kann, dann hat er immer noch locker seine Rolle für ein paar Jahre in der Liga, auch wenn die Athletik halt nicht mehr so ganz, ganz Prime-Niveau ist. Aber mein Gott, das heißt ja nicht, dass er auf einmal nicht mehr Basketball spielen kann.
Richtig, und ich bleibe wirklich massiv drauf auf dem Bandwagon. Also ähnliche Sachen, die ich ihm für Atlanta predicted hatte, werde ich ihm auch jetzt wirklich für die Hornets jetzt einfach wieder zuschreiben wollen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, und das ist auch schon mal ein kleiner Spoiler. Die Hornets werden ein Team sein, da werden wir, glaube ich, mit relativ viel Euphorie reingehen in unsere Season Prediction. Also da kann man sich schon mal drauf freuen. Und jetzt machen wir weiter, da kannst du dich... Ach nee, noch nicht. Jetzt kommt nochmal ein Downer, nämlich ein massiver Downer. Und danach kommt aber auch direkt wieder der Upper, das kann ich dir versprechen.
Das hört sich gut an.
Dann fangen wir mit dem großen Downer an, und das sind die New York Knicks. Ja, die waren ein massiver Downer, vor allen Dingen für uns, weil sie hatten sie relativ euphorisch gepickt, hatten natürlich, also jeder, der wirklich da jetzt uns nochmal vorwerfen will, was habt ihr da für einen Schwachsinn erzählt, hört bitte rein, guckt unsere Liste durch der Episoden, müsste so um und bei Episode 80 bis 85 gewesen sein, die Episode, in denen es um die Knicks ging, da haben wir natürlich ganz klar gesagt, es gibt ein Worst-Case-Szenario. Das haben wir vielleicht nicht ganz so schlecht gesehen, wie es letztendlich ausgegangen ist, aber wir waren uns natürlich dessen bewusst, dass es auch schlecht ausgehen kann. Aber wir sind dann doch eher vom Best-Case-Szenario ausgegangen und haben einfach eigentlich die Akquisen wirklich gelobt, dass das gute Neuzugänge waren und dass es wirklich, wenn sie einfach vernünftig zusammenspielen und gerade in Melo eine massive Saison spielt, dass wir denen einfach wirklich eine gute Saison predikten. Ist leider absolut nicht eingetreten, und dementsprechend kann man sich auch sicher sein, dass unsere Bull-Predictions nicht eingetreten sind. Deine war damals Kristaps Porzingis, wird ein Double-Double averagen, und Melo wird in eins der All-NBA-Teams kommen.
Oha, ja, schade auf jeden Fall. Also Porzingis Double-Double habe ich ihm anscheinend irgendwie einen ziemlichen Rebound-Boost zugedacht, der dann doch relativ klar daneben gewesen sein. Bei Melo, ja, das war halt dieses klassische What-If, dass wir uns irgendwie darauf versteift bzw. gehofft und rausgearbeitet haben, was passieren könnte, wenn Melo es da schafft, ein bisschen eine andere Rolle anzunehmen, als er es die letzten Jahre hatte, wenn da so ein organisches System entsteht, wo jeder gemäß seinen Stärken eingesetzt wird, denn die haben alle noch vernünftigen Basketball im Tank. Ich glaube auch eigentlich, wobei das ist jetzt wirklich bold, dass ein Joakim Noah theoretisch noch ein sehr, sehr solider Basketballer sein kann und auch ein Derrick Rose irgendwie noch seinen Platz eventuell in der Liga findet. Ja, schade, das war halt eins der Teams, wo wir dann am Ende, wenn eine rein aufs Ergebnis guckst und nicht so sehr guckst, wie wir es begründet haben, massiv daneben lagen. Dementsprechend, ja, Porzingis, weiß ich nicht genau, wo ich die 10 Rebounds hergenommen habe, aber gut, habe ich vielleicht auch nicht so ewig dran gedacht, oder ich habe ihm da noch einen größeren Sprung zugetraut oder was auch immer, dürfte relativ klar nicht geklappt haben. Mein Gott, so ist es halt, und dass ich Melo in einem All-NBA-Team gesehen habe, ja gut, also in dem Szenario, warum nicht, kann ich mir irgendwie noch schön reden, aber also in der Kombination war das schon wieder eher eine einigermaßen dämliche Prediction, sehe ich schon ein.
Ja, also was die Rebounds angeht mit Porzingis, das kann man so sehen. Also Melo, gebe ich ganz klar zu, habe ich absolut durchgewunken. Also war ich definitiv im Boot, was die Prediction anging. Ist leider wirklich alles nicht eingetreten, was ich mir auch persönlich von ihm erhofft hatte. Nämlich gerade, dass er sich so ein bisschen zurücknimmt und wirklich einfach ein bisschen vernünftiger wird. Ich hatte ihm, glaube ich, auch mindestens 5 Assists pro Spiel prognostiziert, dass er da einfach so ein bisschen den Schritt macht, mehr der Leader zu werden und nicht einfach nur, ich will der Leading Scorer sein, weil da gibt's einfach einen großen Unterschied, was den Ansatz angeht. Und das ist leider nicht passiert. Aber Porzingis, muss man auch nochmal sagen, also im Nachhinein under the radar einfach eine ganz, ganz starke Saison gespielt, und da haben wir auch nicht so viele drüber geredet. 18,1 Punkte, 7,2 Rebounds, 2 Blocks auch noch dazu, und das jetzt auch nicht bei massiven Minuten. Also das ist wirklich auch jetzt ein Kandidat, glaube ich, in der nächsten Saison für ein absolut massivstes Breakout-Year. Denke ich mal, mit einer der Favoriten für Most Improved Player eventuell auch. Also, und natürlich auch für die Leute, die vielleicht das erste Mal All-Star werden. Aber da sind wir bei dem Thema, warum meine Prediction nicht geklappt hat. Ich hatte vor der Saison prognostiziert, dass die Knicks tatsächlich nicht nur einen, sondern 2 All-Stars bekommen. Und viele werden sich jetzt, glaube ich, vielleicht sogar gar nicht mehr dran erinnern. Aber es gab ja tatsächlich einen All-Star. Nur das war nicht Kristaps Porzingis, sondern Melo hat es tatsächlich ja so ein bisschen umstritten oder mehr als umstritten, hat er es geschafft, als Injury Replacement für Kevin Love ist er da reingerutscht. Viele hätten da gerne Bradley Beal gesehen, wir glaube ich auch, oder hatten da eventuell sogar noch ein, zwei andere Kandidaten mit reingenommen. Ich hätte auch zum Beispiel gerne Dwight Howard da gesehen. Letztendlich war es Melo, und so ist meine Prediction sogar relativ knapp gewesen.
Tatsächlich gar nicht so mies, ja. Also Melo hatte ich ja vorhin schon mal kurz thematisiert. Ich hätte da dann auf jeden Fall einen Bradley Beal gesehen und das hat auch einen Großteil der Liga. Ich hätte sogar einen Dragic dann vielleicht da eher gesehen. Aber am Ende ist es dann halt Melo geworden. Auch so ein bisschen der Fame- und Promi-Bonus sei ihm gegönnt. Theoretisch, also nächstes Jahr kann man die vielleicht nochmal raushauen. Wobei, da wird es dann dünn, wer dann irgendwie der Zweite sein soll. Und die Frage, wo Melo nächstes Jahr auflaufen wird, vermutlich eher nicht irgendwie in New York. Dann wird es wieder eng mit dem Zweiten. Aber vielleicht entwickelt sich ja noch was und du bleibst dann doch drauf.
Ja, die werde ich auf jeden Fall so nicht nochmal machen. Aber ja, für Melo, mein Gott, so konnte er die 10, glaube ich, voll machen, weil 10 mal beim All-Star-Game gibt einen guten Case, dass er das eventuell sogar nie wieder sein wird. Also ich will jetzt nicht zu früh runtergehen vom Bandwagon, aber es wird nicht mehr ganz so leicht für den guten Jungen. Aber wir hacken jetzt mal die Knicks ab. Das wird auf jeden Fall auch spannend beim Season-Preview. Ganz, ganz anders definitiv, aber nicht weniger spannend. Aber jetzt kommen wir zum großen Upper. Ich kann dir sagen, es ist das erste und ich bin mir auch ziemlich sicher das letzte Mal, dass wir beide richtig lagen mit unseren Ball-Predictions für einen Team. Wir sind bei den Houston Rockets und da sind wir jetzt wieder bei der Thematik. Im Nachhinein werden alle sagen, boah, die Predictions waren ja super lame. Aber nee, waren sie nicht. Also da hatten wirklich nicht allzu viele mit gerechnet. Und wir haben beide eine massive Saison von James Harden, gerade was das Passverteilen wirklich angeht, prognostiziert. Und lagen da beide richtig. Du hattest auch gesagt, du kannst dir gut vorstellen, dass er knapp an den 10 Assists kratzen wird, dass er es nicht ganz schaffen wird. Hattest ihm aber prognostiziert, dass er mindestens 30 plus 10 Assist-Games haben wird. Das hat er geschafft. Wie genau er das war, werde ich noch nicht auflösen, weil da sind wir gleich bei unserem nächsten Game. Und ich hatte prognostiziert, Harden wird definitiv in den Top 3 sein, was die Assists angeht. Und ja, das hat er geschafft. Er ist nämlich Erster geworden vor John Wall und vor einem Russell Westbrook. Ja, das war doch stabil von uns.
Auf jeden Fall stabil. Muss noch wieder in Perspektive setzen. Vor der Saison gab es durchaus den ein oder anderen Preview, der die Rockets nicht in den Playoffs beziehungsweise ganz, ganz knapp hinten auf den hinteren Playoff-Plätzen hatte. Wir haben sie am Ende, glaube ich, auch nur in Anführungsstrichen auf Platz, weiß ich gar nicht, 6 oder so ähnlich gesehen im Westen, am Ende, oder 7 sogar. Am Ende war es besser. Die haben eine sehr, sehr, sehr gute Saison gespielt. James Harden individuell extrem stark. Also das muss man einfach in den Kontext setzen, wann wir es getippt haben. So nach der Saison ist es relativ witzlos, aber zu dem Zeitpunkt waren das schon beides Bold Predictions, definitiv. Also winke ich uns durch, auch, ich mache hier den Schiedsrichter, haben wir uns verdient, stabiler Job, ein Punkt für beide, ist völlig okay, wenn man das im Nachhinein nochmal drüber nachdenkt, wann wir das gesagt haben und wieder ein Großteil der Journalie und Medienöffentlichkeit die Rockets gesehen hat. Das war jetzt nicht so, dass da irgendwie reihenweise Leute durch die Gegend gerannt sind und gesagt haben, die holen 55 Wins.
Das ist definitiv so. Und jetzt bist du wieder gefragt. Nachdem ich gleich den Einspieler im Nachhinein reingeschnitten habe, weil ich habe ihn nicht vorliegen, wirst du eine Runde über den Wolken spielen. Ich werde gleich erklären, worum es geht. Jetzt müssen wir erstmal kurz die Schnauze halten, damit ich weiß, wann ich es reinschneiden muss. Also, ja, gehe ich gleich wieder los.
Über dem anderen muss der Glaube wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben beim anderen verborgen und dann würde, was uns falsch oder richtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.
Immer wieder schön, der Einspieler. Über den Wolken, die Quiz-Rubrik, in der es sich einzig und allein über Overs und Unders dreht. Wir reden da sehr, sehr gerne drüber, geben immer mal wieder gerne unser Over-Under und müssen dann tippen, liegt's drüber oder liegt's drunter. Und genau das ist gleich die Aufgabe von Arne. Denn ich werde dich fragen, wie viele plus 10 Assist-Game hatte denn James Harden eigentlich in der letzten Saison? Und ich gebe dir jetzt das Over-Under und du musst dich dann gleich entscheiden. Das Over-Under für James Harden 10 plus Assist-Game in der Saison 16-17 liegt bei 58 Spielen.
Ach du Scheiße, das ist sehr, sehr hoch. Also du hast mir natürlich eben den Mini-Tipp, den ich aber auch noch parat gehabt hätte, gegeben, dass er tatsächlich Assist-Leader war, rein per Game. Sprich, wenn ich mir angucke, was so ein John Wall und auch so ein Westbrook raushaut, dann war er wahrscheinlich eher irgendwie um und bei 11. Er hat natürlich immer so Spiele dabei gehabt, wo er wirklich 15, 16, 17 Assists hatte, was dann den Schnitt ein bisschen hochzieht. Sprich, damit er insgesamt bei 11 landet, müssen auch dann entsprechend ein paar dabei gewesen sein, wo er dann klar unter den 10 gewesen ist. Aber er war schon recht konstant. Also er hatte jetzt wenig Spiele, an die ich mich erinnern kann, wo es wirklich so ein bisschen diese Fallback-Harden-Momente waren, wo er dir zwar irgendwie 38 Punkte gibt, aber nur 3 oder 4 Assists produziert, was in den letzten Jahren immer mal passiert ist. kann ich mich so nicht in der Fülle dran erinnern. Andersrum kann ich mich wirklich an viele Spiele erinnern, wo uns wirklich 15, 16, 17 Assists waren, wo er deutlich drüber war, sprich dann so Law of Averages und so, müsste es halt auch echt eine Reihe gegeben haben, wo er drunter war. 58 kommt mir sehr viel vor. Also es kommt mir tatsächlich sehr, sehr viel vor. Weil dann auf der anderen Seite dann eben gar nicht mehr so viele Spiele stehen, wo er drunter war. Ach, ich bin sehr, sehr hin und her gerissen, sehr zwiegespalten, weil er einerseits echt konstant war, wenig Ausfälle nach unten hatte, aber mir fallen viele nach oben ein. Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich echt falsch ist. Nichtsdestotrotz gehe ich mit dem Bauchgefühl und nehme ganz knapp das knappe Under und glaube, dass er drunter war unter den 58. Geil. Ich habe einfach ein Händchen. Ich habe ein Händchen für Bauchgefühl. Ich bin mir sicher, dass meine Antwort falsch ist und nehme sie trotzdem. Und,
du ja, bist einfach clever. Also, das muss man dir lassen. Konsequent und sehr clever. Ja, da muss ich mich im Nachhinein jetzt wahrscheinlich ein kleines bisschen entschuldigen, dass ich das Over-Under schon sehr stramm gesetzt habe. Ich wollte es ursprünglich bei 55 setzen und habe mir dann aber gedacht, boah, das ist dann vielleicht zu leicht, dass du direkt das Over nimmst.
Tatsächlich kann ich jetzt leicht sagen, aber da hätte ich tatsächlich auch das Over genommen.
Das glaube ich nämlich auch und dementsprechend habe ich es ein kleines bisschen knapper gemacht, habe zumindest einen Abstand gelassen und letztendlich waren es tatsächlich glatte 60 Spiele und da muss man mal ein Ausrufungszeichen hintersetzen, in denen James Harden mindestens 10 Assists hatte. Also Hut ab dafür, stabil und leider kein Punkt für dich. Das bedeutet, du stehst jetzt hier in unserem Side-Quiz-Rubrik-Game bei 1 und 2 und bist jetzt wirklich mit dem Rücken zur Wand und musst die letzten beiden Sachen richtig lösen.
Ja, man muss tatsächlich mal sagen, dass ich mittlerweile eine beeindruckende Konstanz erreicht habe, unter 500 in unseren Quizrubriken zu landen. Also das habe ich die letzten Wochen und Monate gefühlt sehr regelmäßig geschafft. Gar nicht so frappierend drunter, aber doch konstant drunter. Also da muss ich irgendwie mir für die neue Saison mal so einen kleinen Taktikwechsel überlegen und irgendwie den Bounceback schaffen. Ich war am Anfang früher, weiß ich, war ich sehr regelmäßig drüber.
Entweder das ist so. Den
Schwierigkeitsgrad angezogen oder ich mache einfach einen scheiß Job aktuell. Kann also auch
da
sein.
Muss mal jemand, da kann muss eventuell mal ein Hörer von uns machen, da kann man 10.000 Wörter drüber schreiben. The Downfall of Arne Tegen. Du warst unser Quiz-Rubrik-König damals. Also ich weiß immer noch, ich habe mich immer geschämt, weil ich im Vergleich zu deinen Ergebnissen da meistens schlecht dastand. Und du hast jetzt, glaube ich, wirklich 5-6 Mal hintereinander es nicht geschafft, über 500 zu kommen. Und ja, das ist schwach.
Ich finde ja tatsächlich, die Petition möchte ich aufmachen, wobei das kann man nicht wirklich einfordern, aber es gibt ja aus der Hörerschaft von Sanft und Sorgfältig so diese Leute, die dann Stats darüber führen, welche meinetwegen bei die großen 5 schon mal gemacht wurden, so eine Mini-Datenbank, wo man dann auch die Ergebnisse sieht und so. Sowas brauchen wir eigentlich auch mal über unsere Quizrubriken alleine, um Fragen nicht andauernd wiederholen zu lassen und um auch so eine ewige Tabelle, ewige Bestenliste anzugucken, dass man einfach mal schauen kann, wo stehen wir eigentlich gerade? Sind wir hart unter 500 oder sind wir auf einem ganz guten Weg? Also falls sich jemand berufen fühlt und viel zu viel Zeit hat, jetzt 136 Folgen durchzuhören.
Kann man mal machen in der Offseason.
Aber, ja, kann man mal machen.
Ein paar Leute haben noch Sommerferien eventuell oder auch Semesterferien, die gehen ja ein bisschen länger. Also da kann sich ja wohl mal einer die Zeit nehmen und da so 40 Stunden investieren, um danach nochmal 80 Stunden für die Analyse. Also ja, das seid ihr uns schuldig, würde ich sagen.
Ja, so wollte ich es nicht dargestellt haben. Aber lass uns mal weitermachen. Vielleicht kommen ja doch noch die ein oder andere positive Überraschung hier.
Ja, wird nicht mehr allzu viele geben. Wir machen erstmal weiter. Und wir sind jetzt bei den Detroit Pistons. Da werden sich auch einige wundern. Hä? So spät? Aber gut, da werden wir jetzt wirklich nicht drüber reden. Und unsere Predictions richteten sich beide an die Personalie Reggie Jackson. Und ich kann schon mal, obwohl ich nehme es noch nicht vorweg, ich nehme es nur bei mir vorweg, da lief es nicht so gut. Ich hatte wirklich Reggie Jackson, und das muss man ein bisschen in Klammern setzen, er war halt so ein bisschen gebeutelt von Verletzungen. Aber ich hatte ihm wirklich eine sehr, sehr gute Saison prognostiziert. Du hättest mir diese Prediction sogar damals fast nicht durchgewunken, weil sie dir nicht bold genug war. Meine Prediction war, Reggie Jackson wird 20 plus averagen und All-Star werden.
Oha, die hätte ich, also 20 plus finde ich eigentlich auch verhältnismäßig rational eigentlich, wenn man sich so die Entwicklung von Reggie anguckt die letzten Jahre, war eigentlich immer so, und bei 18 hatte er im Tank, dass er da einen Schritt nach vorne geht, erst recht in einem Team, wie wir vorhin besprochen haben, den absolut so ein klarer Topscorer abgeht, also Andre Drummond ist vielleicht der Quote-unquote Superstar, da ist aber eben nicht der Scorer, also dass da Reggie eine gute Situation gehabt hätte, um da 20 aufzulegen, finde ich völlig legitim. Dass ich ja dann tatsächlich All-Star im Osten irgendwie als nicht bold genug empfunden habe, finde ich dann schon interessant im Nachhinein. Weiß ich nicht genau, wie ich mir das irgendwie schön geredet habe, weil die Kandidaten, die es dann am Ende geworden sind, die waren eigentlich schon relativ absehbar, dass sie so gut sind, vielleicht in Teilen nicht, aber dass es da doch eine Menge Konkurrenz auf dem Backcourt gibt im Osten, war eigentlich klar. Also ja, wundert mich, warum ich es dir nicht durchgewunken hätte. Nur jetzt sind wir sehr, sehr weit davon entfernt gewesen. Keine gute Saison. Ich bin kein großer Fan von ihm, das ist, glaube ich, auch bekannt. Finde ich also nicht so tragisch, dass es nicht gereicht hat. Mal schauen, was ich mir da irgendwie angemaßt habe, ihm zuzutrauen.
Ja, aber es war tatsächlich so und dementsprechend habe ich auch noch ganz spontan eine zweite Bold Prediction rausgehauen, die richtete sich an Andre Drummond und ich meinte einfach, dass er während der Saison seine Freiwurftechnik ändern wird und von unten werfen wird. Fand ich sehr, sehr charmant, ist leider nicht passiert, auch wenn es wahrscheinlich die richtige Entscheidung gewesen wäre. Aber kommen wir zu dir und du hattest den Vergleich mit Reggie Jackson angestellt und zwar hattest du KCP, Kentavious Caldwell-Pope, einer der geilsten Namen der NBA, hattest du prognostiziert, dass er eine bessere Three-Point-Percentage haben wird als Reggie Jackson und jetzt überlasse ich dir zu sagen, ob das richtig war oder nicht.
Kann ich dir absolut nicht beantworten. Weiß ich nicht, weil ich Reggie Jackson gerade schwer einsortieren kann. Ist theoretisch eigentlich einer, der einen vernünftigen Dreier hat, nicht das ewig hohe Volumen schießt. Im Gegensatz zu einem KCP, der da mit Sicherheit weiter vorliegen dürfte. Dementsprechend wäre es auch eher nicht zu erwarten, dass er da an der Quote drüber liegt. Ich bin aber ein riesen KCP-Fan. Und kein besonders großer Reggie Jackson-Fan. Die war mit Sicherheit ein Stück weit Sympathie getrieben, die Prediction. Wenn ich jetzt entscheiden müsste, ob die aufgegangen ist, würde ich vermuten, dass tendenziell eher nicht. Aber kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall, das Volumen spielt da eher in die Karten von Reggie Jackson, der da ein bisschen weniger nimmt. Schwer zu sagen. Also, ja, weiß ich auch nicht genau, was ich mir bei gedacht habe. Ich glaube, Sympathie getrieben, aber auch nicht völlig irrational. Also, löst gerne mal auf. Ich fürchte, das wird nicht geklappt haben.
Also ich war damals als Rapid Reaction, bin ich direkt massivst dagegen gegangen und meinte natürlich, das wird auf jeden Fall Reggie Jackson sich holen. Jetzt im Nachhinein hatte ich schon ziemlich Schiss, weil ja, wir erinnern uns alle an eine sehr, sehr schwache und durchwachsene Reggie Jackson-Saison. Es ist unglaublich knapp gewesen, aber wow. Reggie Jackson leicht überraschend noch besser gewesen. 35% bei KCP, fast 36, 35,9, doch bei Reggie Jackson.
Ja, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich KCP in meiner Sympathie einfach, ja, vermutlich noch eine ganze Ecke mehr zugetraut habe und Reggie Jackson normalerweise ein besserer als irgendwie 35,9, da sollte er im nächsten Jahr vermutlich wieder besser unterwegs sein. Also die werde ich nicht wieder rauskramen, auch wenn ich sie sympathiemäßig gerne nochmal machen würde. Schade eigentlich.
Das ist aber echt das KCP-Phänomen, das hatten wir jetzt auch schon mehrmals bei unserem schönen Game, was wir immer so für zwischendurch zocken. Ich habe mich schon so oft dabei getappt, dass ich gefühlt KCP immer besser sehe als das, was er eigentlich macht. Ja. Gefühlt scoret er für mich immer so 17 per Game. Und liegt dann letztendlich irgendwie so knapp bei 13. Also das ist verrückt bei dem.
Ja, ist irgendwie so. Also da geht die Wahrnehmung irgendwie ein bisschen falsche Wege. Aber ist halt so.
Wir machen weiter. Die Oklahoma City Thunder sind dran. Und ich kann schon mal sagen, als kleinen Spoiler, ich lag richtig mit meiner Prediction.
Stabil.
Und jetzt kommen wir zu dir und da wird's mal wieder spannend. Du hattest den Thunder eine massiv gute defensive Saison zugeschrieben und hattest einfach mal rausgehauen, ein Defensive Rating unter 100 und in Klammern steht hier auch noch Top 3 Defense, hattest du ihnen zugeschrieben.
Ja, schade. Also müssen wir jetzt nicht groß drum rumreden, ist nicht aufgegangen. Man muss dazu sagen, ich hoffe, ich habe das im Podcast auch entsprechend eingefangen, dass Defensive Rating unter 100 absolut elitär ist. Also es gibt viele, viele Jahre in der Liga, wo kein Team das schafft und ansonsten eben die absoluten Superstar-Teams am defensiven Ende, irgendwie die Warriors und die Spurs so ungefähr, dass ich sie auf die Ebene gehoben habe, finde ich ja ein bisschen, aber bold, ja, mein Gott, ist eine bold Prediction, dass die Top 3 vielleicht sogar im Tank gehabt hätten, da kann ich mir noch irgendwie schön reden, dass es für unter 100 auf gar keinen Fall reicht, ist dann irgendwo auch klar, erst recht, wenn du irgendwie auch eine relativ massive Pace immer mal spielst. Hilft auch nicht wirklich für ein niedriges Defensive Rating, also ein bisschen hohl, aber ich finde nach wie vor, dass sie mit ihrem Personal eigentlich echt einen guten Baustein haben, da ein elitär ekelhaftes Defensive Team zu sein. Ich habe natürlich einen Oladipo damit reingenommen, Westbrook, der so ein bisschen zwiegespalten ist am defensiven Ende, Steven Adams, der ein guter Verteidiger ist, und Roberson, der ein elitärer Verteidiger ist. Jetzt ist Oladipo weg, dafür hast du dann irgendwie noch einen Taj Gibson dazu, der auch ein guter Verteidiger ist. Also Top 5 kann ich mir im nächsten Jahr irgendwie vorstellen. Unter 100 war auf jeden Fall Schwachsinn und wird auch im nächsten Jahr nicht funktionieren. Aber dass sie ein ekelhaftes defensives Team sein würden, das finde ich, kann man vertreten. Bin halt ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen anscheinend.
Ein ganz kleines bisschen. Also Top 3 als Bold Prediction könntest du echt nochmal probieren, weil das ist wird schwer, deswegen ist es bold, weil da stehen immer noch die Top 3 Teams aus der letzten Saison. Spurs in der letzten Saison die beste Defense gab, Warriors knapp dahinter auf Platz 2, die Utah Jazz auf Platz 3, die jetzt auch nicht schlechter geworden sind defensiv, sondern fast eher besser. Wird schon schwer, da irgendwie die Top 3 zu knacken, aber Top 5 kann ich ihnen wirklich zutrauen. Aber klar, das war auch mein allererstes Argument damals, als ich nochmal nachgehört hatte, dass ich direkt zu dem meinte, es könnte zwar schon irgendwie sein vom Potenzial, aber halt diese massive Pace und dann wirklich immer Tempo-Gegenstöße, wie ich es immer auch in meinem Song erwähnt hatte, die du einfach immer wieder hast, um schwere Situationen zu verteidigen. Da sprach natürlich ganz klar dagegen, dass sie unter 100 landen. Dementsprechend haben sie es auch nicht geschafft. Es war letztendlich ein Defensive Rating von 105,1, was jetzt auch nicht schlecht ist, weil sie waren gerade noch Top 10, Platz 10 in der NBA.
Ja, ärgerlich, aber macht natürlich definitiv Sinn. Wenn man Pace bereinigen würde, was mathematisch ein bisschen schwierig ist, wären sie wahrscheinlich noch eine Ecke besser da, aber ein bisschen überpaced, wie man so schön sagt. Schade eigentlich.
Warum macht man das eigentlich nicht? Warum gibt's nicht ein Defensive Rating, was an die Pace angepasst ist? Das müsste man doch eigentlich machen, um akkurat die Defense zu beurteilen.
Theoretisch ja, ich weiß nicht, ob es das gibt. Also inwieweit Defensive Efficiency das irgendwie noch besser auf 100 Possessions umrechnet, kann ich mir vorstellen.
Ja, doch, das kann sein.
Dann wahrscheinlich schon ein bisschen genauer in die Richtung. Aber es ist halt auch nicht gar so einfach alles. Ne? Also da sitzen schon ein paar Brains dahinter, die irgendwie in Mathe ein bisschen mehr als Satz des Pythagoras geschissen bekommen.
Oder ist das Defensive Rating mit 100... Okay.
Vielleicht ist das
Defensive Rating sogar mit 100 Possessions. Und wir haben uns gerade massiv blamiert. Naja, egal. Wir machen einfach weiter und ich werde jetzt meine Kredibilität wieder hochholen. Mit einer richtigen Prediction vor der Saison habe ich es einfach rausgehauen. Damals war es definitiv bold, aber ich habe recht behalten. Russell Westbrook wird MVP.
Russell. Ja, schön. Also auch das muss man wieder in den zeitlichen Kontext setzen. Im Nachhinein würde jeder sagen, ja Mann, Kerl haut ein Triple-Double über die Season raus. Natürlich wird der MVP, es war dann am Ende dann doch auch ein bisschen knapper, als man das vielleicht zwischenzeitlich mal gedacht hat. Zwischenzeitlich, geile Betonung. Das finde ich ist eh ein guter Trend. Worte anders betonen, als man es normalerweise macht. Finde ich, sollte man sich einfach mal im Alltag ein bisschen angewöhnen. Macht eine Menge Spaß. Aber um darauf zurückzukommen, vor der Saison qualifiziert das als Bold Prediction. Also eine, die denkbar ist, aber eher tendenziell unwahrscheinlich. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen die, also für mich zumindest die Definition einer Bold Prediction. Insofern, stabiler Job, Shoutout an dich auf jeden Fall, hast du dir verdient. Die Pferde schwimmen mir völlig davon. Also das 4-1 oder wie steht's jetzt gerade? 4-2, 5-2, irgendwie so ätzend.
Ich habe keinen richtigen Überblick mehr, aber irgendwie so ähnlich. Das Problem ist, dass ich diese Prediction, die ja wirklich schön war, so ein bisschen entkräften wieder werde damit, dass ich noch einem anderen Spieler den MVP-Titel zugeschrieben habe in der Bold Prediction. Und das hat nicht hingehauen, offensichtlich. Aber gut, machen wir erstmal weiter.
Hast du Co-MVPs getippt? Wer war denn der andere?
Ja, das wirst du gleich noch sehen. Also ja, okay. Du wirst es dir denken, sobald das Team kommt, glaube ich. Aber machen wir erstmal weiter mit den Memphis Grizzlies. Und da hast du gut getippt, ich massiv daneben und massiv scheiße und ist jetzt auch fast ein kleines bisschen peinlich. Und viele werden sich drüber freuen, weil leider gibt es in unserer Gruppe, vor allen Dingen ins Gesicht von Staudemeyer Talk bei Facebook, bitte einmal alle suchen, die noch nicht schon drin sind, lohnt sich. Da gibt's viele Parsons-Hater tatsächlich. Und ihr wisst ja alle, Chandler Parsons, ja, ich habe es in letzter Zeit oft gesagt, aber er gehört definitiv zu meinen Top 5 Lieblingsspielern der NBA, wahrscheinlich sogar Top 3, und ich hatte mir natürlich erhofft, dass, in Klammern, wenn gesund, er wirklich eine schöne Saison spielt und so ein Sneaky-Kandidat ist, dass er tatsächlich der Leading Scorer der Memphis Grizzlies sein könnte. Das habe ich ihm damals zugeschrieben, mit 20 plus sogar, und ich glaube, alle können sich denken, wie das ungefähr ausgegangen ist. Er war letztendlich der 10. beste Scorer bei den Memphis Grizzlies, aber das natürlich alles mit, ja, in seinem Recovery-Modus, Rehab-Modus und mit massivst kleinen Minuten. 6,2 Punkte pro Spiel waren es letztendlich. Na, wir haken das jetzt einfach mal kurz ab und gehen zu deiner Prediction, die eigentlich ganz schön war, denn du bist ein riesen Mike Conley-Fan, hattest ihm zugeschrieben, dass er endlich All-Star wird zum ersten Mal und das mit mindestens 18,5 Punkten pro Spiel und mit mindestens 7,5 Assists pro Spiel.
Ja, stabil. Also riesen Conley-Fan, hast du eben schon richtig gesagt, bleibe ich auch weiterhin, wird sehr, sehr spannend, wie wir Memphis einranken bei unseren, ja, jetzt Previews für die nächste Saison. Die paar Previews, die ich wirklich in ausführlicherer Form schon gesehen habe, haben sie teilweise wirklich frappierend weit aus den Playoffs raus, also als ganz klares Lock, die da rausfliegen. Da bin ich mir noch nicht abschließend sicher, wie ich das bewerten möchte. Irgendwie ein Conley-Gesoll-Team ist eigentlich immer noch geil, aber wird eine schwierige Kiste dieses Jahr. Ja, dass er nicht All-Star geworden ist, finde ich nach wie vor schade. War natürlich klar eine Bold Prediction, weil es da im Osten, im Westen dann auch mit einem Lillard und Co. einfach auch eine Menge Konkurrenz gibt, die da selber nicht wirklich rankommen, obwohl sie da eigentlich theoretisch ja Stats auflegen, die dafür qualifizieren sollten. Die 18,5 Punkte hat er mit Sicherheit klar gehabt, war auf jeden Fall über 20. Assist habe ich nicht auf der Uhr. Müsste auch ein ziemlicher Sprung gewesen sein. Hat er im Tank für mich, ist einfach, ja, haben wir mehrfach thematisiert, für mich nach wie vor irgendwie underrated. Je nachdem, wo man die Grenze da ziehen will, ist für mich einfach ein sehr, sehr, sehr guter Point Guard, der jedem Team irgendwie gut tut. Wird nicht gereicht haben, aber damit kann ich leben mit der Prediction. Die finde ich völlig okay. Man muss auch ein bisschen Sympathie mit einwirken lassen. Und der Kerl, also wahrscheinlich, man müsste jetzt in Case machen, dass er in seinem Leben kein All-Star wird, was schon heftig ist, wenn man sich anguckt, was er kann auf dem Basketballplatz. Das ist einfach ein sehr, sehr geiler Basketballer. Wird wahrscheinlich nie reichen dafür. Ist ein bisschen schade, aber so ist es im Westen halt.
Ja, ist leider so. Wäre spannend zu überlegen, ob es im Osten gereicht hätte. Wäre auch knapp geworden, aber hätte schon gereicht. Spätestens vielleicht irgendwie als Injury Replacement für den angesprochenen Love eben. Wäre da eventuell ein Kandidat gewesen. So hat's nicht geklappt. Mit deinen Predictions hat's teilweise geklappt. Die Punkte hat er solide geknackt. Lag tatsächlich über 20 plus, was mich auch ein kleines bisschen überrascht hat im Nachhinein. 20,5 Punkte. Die Assists dementsprechend vielleicht auch sogar ein kleines bisschen drunter. 6,3. Was ja auch immer so ein kleiner Kritikpunkt bei ihm ist. Eigentlich ein schöner Regisseur, aber das lässt sich immer nicht so richtig in Zahlen sehen, was auch nicht automatisch schlimm sein muss. Aber gerade Mike Conley ist für mich auch wirklich eine spannende Personalie. Und ich denke, da werden wir noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, wenn wir unsere Einschätzung der Grizzlies geben. Aber sollten sie tatsächlich jetzt so ein bisschen langsam aus ihrer, ja, prolongierten Prime jetzt langsam so ein bisschen rausfallen mit einfach einem ewigen Abo auf die Playoffs, wird schon sehr spannend zu gucken, wie es weitergeht mit einem Mike Conley, mit einem Marc Gasol, die ja beide absolut gefestigt sind in Memphis und da auch auf jeden Fall nicht weg wollen. Aber was machst du mit den Jungs, wenn jetzt wirklich der Erfolg irgendwann ausbleibt? Also gerade für Conley wäre das dann echt schon bitter, weil wenn der Teamerfolg nicht mehr da ist, dann hat der Junge auch wirklich gar keine Chance mehr auf individuelle Titel. Und das wäre ein bisschen schade, aber werden wir, wie gesagt, ein bisschen intensiver beleuchten, wenn es dann dran ist in der Offseason.
So ist es, freue ich mich auf jeden Fall drauf, so einen alten Dino dann doch aus den Playoffs rauszutippen, das fällt einem dann irgendwie schwer, aber es drücken von hinten halt auch echt eine Handvoll Teams, die letztes Jahr es da nicht gepackt haben, die einen starken, starken Kerl für sich waren. Also Memphis, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, am Ende Siebter geworden, nachdem sie zwischenzeitlich irgendwie Fünfter waren, ein bisschen zurückgefallen sind hinten raus, aber wenn du dir überlegst, dass die Nuggets drücken werden von hinten, dass die Timberwolves für mich, ja, Preview und Lock auf die Playoffs sind, wie gut, muss man da mal sehen, dass auch irgendwo die Pelicans ein bisschen drücken werden und es da noch, ja, ein, zwei Teams gibt, die einfach nicht rausfallen werden. Boah, das wird schon massiv hart für Memphis, aber eigentlich impulsiv würde ich sie immer noch drin behalten wollen. Müssen wir mal schauen, müssen wir uns in Ruhe angucken.
Okay, wir machen weiter. Wir sind bei den Toronto Raptors und da ging es, um wen könnte es nur gehen? Es ging natürlich um Jonas Valanciunas, der immer wieder ein super Kandidat ist für so eine Bold Prediction, weil man immer eine Breakout-Saison von ihm predicted. Jetzt ist er, glaube ich, in der kommenden Saison eher ein absoluter Trade-Kandidat und wieder so ein Change-of-Scenery-Guy und vielleicht dann Breakout. So hat man jetzt nicht mehr so viel Hoffnung, aber die Hoffnung war damals noch da. Also wir hatten vor der Saison schon gesprochen, dass ich wirklich massivst enttäuscht bin von ihm, aber ich war immer noch so ein bisschen drauf auf dem Bandwagon und habe gesagt, ach komm, jetzt endlich, er wird Most Improved Player und wird den Schritt gehen. Das hat er nicht geschafft, das kann man schon mal vorwegnehmen. Und deine Prediction war auch ein kleines bisschen ähnlich. Du hattest auch wirklich viel von ihm erwartet. Und wir werden es ja jetzt noch nicht auflösen, weil wir sind wieder bei dem nächsten Teil unseres schönen Quiz hier gerade. Aber deine Bold Prediction lautete damals, wenn man die Summe von Rebounds per Game und Punkten pro Spiel zusammenrechnet, dann hattest du gesagt, wird Jonas Valanciunas einen höheren Wert haben als die Andre Jordan. Aber wie gesagt, wow, wir lösen es jetzt noch nicht auf, denn wir werden jetzt spielen eine Runde Konfusion und Konklusion. Ich cue den Einspieler und werde danach erklären, worum es geht.
Okay.
Nenn mir die fünf besten NBA-Podcasts.
Was? Ich weiß es nicht. Bill Simmons, Zach Lowe, ins Gesicht von Staudemeyer, ich weiß es nicht.
Sag es! Konfusion und Konklusion.
Schön, hatten wir lange nicht mehr und ich glaube, es gibt auch einen guten Grund dafür, weil es ist in unserer Podcast-Historie, hat noch nie jemand Konfusion oder Konklusion erfolgreich gelöst, denn es ist wirklich nicht
passieren.
Ganz, es ist nicht ganz leicht, aber ich glaube, also kleiner Spoiler, du hast eine Chance heute wirklich, du hast eine ganz, ganz ehrliche Chance. Wie funktioniert die Quiz-Rubrik? Ich stelle die Kategorie vor, die habe ich nämlich eben schon vorgestellt, man rechnet Points per Game und Rebounds per Game zusammen und dann hast du gleich die Aufgabe, ich werde dir fünf Spieler nennen und du musst sie ranken, der mit der wenigsten Summe, mit der geringsten Summe am Anfang, beziehungsweise der werden die 5 und der mit der höchsten Summe ist die 1. Du hast es verstanden, ich hoffe, unsere Hörer auch und ich nenne dir jetzt einfach mal direkt die Spieler.
Hau raus.
Und da fangen wir doch mal an mit den beiden Kandidaten. Direkt Jonas Valanciunas ist mit dabei, genauso natürlich die Andre Jordan, das war ja dein Vergleich, deswegen wird die Analyse gleich schon mal interessant. Und dann haben wir noch drei weitere Kandidaten und die lauten Andre Drummond, Hassan Whiteside und Nikola Vucevic.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt geht das wieder los. Also ich muss mir irgendwie nebenbei mal einen Zettel und einen Stift organisieren. Ja, ich mach das so. Ich tipp's in Word rein. Ja, schwierig. Also finde ich erstmal eine schöne Idee von mir, das so zusammenzurechnen. Ich weiß nicht genau, was ich mir gedacht habe. Vermutlich habe ich mir gedacht, dass DeAndre weiterhin der bessere Rebounder sein wird, auch rein, was die Numbers angeht, als Valanciunas. Und Valanciunas einfach, ja, ich nehme mal an, ich habe ihm so die solide dritte Option bei den Raptors dann endlich zugeschrieben, die man sich von ihm erhofft hat, dass er das über die Punkte ausgleichen kann. DeAndre nicht so der Riesenscorer, dass man das vielleicht so hin und her rechnet, dass Valanciunas habe ich bestimmt in meinem Kopf so bei 15, 16 Punkten angesiedelt. Und dann hätte das theoretisch sogar funktionieren können. So, Mini-Spoiler. Wird das nicht geklappt haben. Da wird die Andre dann schon deutlicher vorgelegen haben, vermutlich. Insofern haben wir das schon mal, würde ich mal behaupten, aufgelöst. Da bin ich mir auch sicher, dass das passt. So, jetzt hatten wir Whiteside, Drummond, die Andre Valanciunas und
Vucevic.
Nikola Vucevic. Okay. Müssen wir uns mal überlegen, wie wir uns dem annähern. Ich würde es vielleicht mal anfangen, irgendwie über die Rebounds zu regeln. Da sind die natürlich alle einigermaßen elitär. Ich weiß, weil ich es letztens nochmal zufällig gelesen habe, dass Hassan Whiteside da der Liga-Leader war, was die Total Rebounds angeht. Der normalerweise, lass mich kurz überlegen, unter den genannten auch der beste Scorer sein sollte. Insofern wäre der schon mal ein Lock auf die 1, wenn ich mir das in meinem Kopf so richtig überlegt habe. Aber fangen wir vielleicht mal hinten an. Valanciunas, so. Kann sich natürlich nur zwischen Valanciunas und Vucevic ausmachen, so der hinterste Platz, würde ich mal vermuten. Valanciunas, was mag der gehabt haben? Keine Ahnung, hat wieder nur in den Mid-20ern seine Minuten gespielt. Lass ihn trotzdem, weil er einfach ein geiler Rebounder ist, nach wie vor. Und auch am offensiven Ende, dass er einfach einen guten Skill hat, lass ihn noch seine 9 Rebounds vielleicht geholt haben. So, und dann, die Punkte werden dann schon eng. Ich habe ihm sicher 15, 16 zugetraut. Wahrscheinlich waren es eher irgendwie 11 vielleicht. Also lass ihn da insgesamt, wenn ich mich nicht verrechnet habe, irgendwo bei 20 gelegen haben in dem Wert. Dann haben wir jetzt den Vucevic-Case. Also die sind beide einfach klar drunter, was die Rebounds angeht, als die anderen. Deswegen kann ich mir kaum vorstellen, dass sie sonst drüber kommen. Ich würde sagen, da muss Vucevic die 4 sein, der auf jeden Fall zweistellig gereboundet hat. Das weiß ich, weil wir ihn in einem unserer Games mal dabei hatten. Lass ihn dazu irgendwie 15 Punkte vielleicht geholt haben. Also dem müsste schon klar vor Valanciunas sein. Dann wärst du da vielleicht bei 25. Dann wäre Vucevic meine 4. So, und dann haben wir die beiden oder die 3 Big Guys. Also dann haben wir Whiteside an 1. Das ist für mich ein Lock. Valanciunas an 5 auch. Vucevic an 4 eigentlich auch. Jetzt sehe ich, was du meinst. Also wenn ich mich nicht völlig verritten habe, dann habe ich jetzt einen Cointoss, ein 50-50-Ding zwischen Drummond und DeAndre. An 2 und 3, so, die werden reboundmäßig, nimmt sich das nix. Das ist irgendwie beide, keine Ahnung, knapp hinter Whiteside oder so. Also die Punkte. Normalerweise sollte man meinen, dass Drummond da klar vorne legen muss. Vorne mit DeAndre, der da, ich glaube, er war besser als man denkt, DeAndre, aber nicht so gut wie Drummond. Und ich glaube nicht, dass er es über die Rebounds ausgleichen kann. Lass mich nochmal kurz in mich gehen, aber ja. Ich werde jetzt einloggen. Und zwar, du hattest gesagt, von kleinem bis hohem Wert. Dann wäre ich bei, oh Gott, mein Kopf, ey, es ist schwierig ohne Schreiben, Valanciunas an 5, Vucevic an 4, DeAndre an 3, Drummond an 2 und Whiteside an 1. Ich raste aus. Ist das wichtig? Euphorie Level 150.
Oh. Groß, wirklich, wirklich großer Sport. Oh. Zum ersten Mal geschafft, wirklich Hilfe. Ein Career First für unseren Podcast und natürlich dementsprechend auch für dich. Du hast
Gänsehaut gelöst.
Es war ein bisschen einfacher als sonst, aber ich will nichts von der Leistung wegnehmen. Also gerade auch wirklich die Entscheidung 2 und 3. Hast du alles richtig analysiert? War schon wirklich denkbar knapp. Wir rollen es nochmal kurz auf. Deutlich das Schlusslicht und dementsprechend auch nochmal deine Bold Prediction aufgelöst. Ja, Valanciunas war schlechter als DeAndre Jordan. Das ganz deutlich. 12 Punkte, 9,5 Rebounds reicht für 21,5.
Wow. Auf Platz, ich dachte.
Auf Platz 4 reiht sich ein Nikola Vucevic mit 25 insgesamt. Zweistellig gereboundet, hast du recht. Dazu noch 14,6 Punkte. Auf Platz 3 DeAndre Jordan, der die gleiche Anzahl der Rebounds hat wie Drummond, 13,8 beide, aber dann ja sogar relativ knapp nur hinter Drummond liegt, 13,6 zu 12,7 geht das Scoring-Duell in Drummond, dementsprechend die 3 und die 2 und mit großem Abstand, und da muss man auch nochmal ein verstecktes Shoutout, glaube ich, geben an Hassan Whiteside, 17 Punkte, 14,1 Rebounds kann man bringen.
Ja, definitiv, vor allem mit, was weiß ich, 2,5 Blocks oder so ähnlich noch dazu vermutlich, also stabil. Hat noch mal echt einen Schritt gemacht nach vorne. Geil, finde ich gut. Aber ich muss dir eingestehen, ja, es war auf jeden Fall leichter, weil es mindestens zwei klare Locks gab und man dementsprechend ja nur noch zwei bis drei Sachen sortieren musste. Im Normalfall ist das einfach so, dass man 1 bis 5 sortieren muss und dann gibt's, keine Ahnung, Mathematiker, irgendwie bin ich dann doch nicht geworden, aber relativ viele Möglichkeiten, wie man einreihen kann, so waren es ein paar weniger. Also danke, dass es machbar war, ich bin trotzdem massiv gehypt. Also das wird das erste und letzte Mal sein, dass ich Konfusion und Konklusion lösen werde.
Das ist schön, dann das bedeutet, steht 2-2 und wir werden gleich den Showdown haben und das wird auf jeden Fall auch nicht ohne, aber es wird auch wirklich der Abschluss sein. Es wird komplett das letzte Thema sein dieses Podcasts hier auch und dann haben wir nochmal das große Highlight. Aber dann räumen wir jetzt kurz nochmal mit den restlichen Bold Predictions auf. Wir knacken auch hier langsam schon an den 2 Stunden, was ich schön finde auf jeden Fall, aber wir geben jetzt nochmal ein kleines bisschen Gas. Ja. Wir sind bei den Utah Jazz und da hast du mal wieder eine ganz, ganz spannende Bold Prediction rausgehauen. Jetzt kommt's, man muss ein bisschen ausholen. Du fängst an damit, Rudy Gobert wird Defensive Player of the Year. Das wollte ich dir nicht durchwinken, da habe ich direkt interveniert. Und dann ging es aber weiter. Bei dir war das eine Kombo-Wette, wie man es bei Bet & Win kennt. Oha. Und wie es auch, glaube ich, einige unserer Hörer kennen. Weil wir haben da, glaube ich, echt so ein paar Spielsüchtige bei uns. Aber hat man immer. Also macht's nicht. Also meldet euch bitte ab bei Bet & Win. Das ist Schwachsinn. Aber gut, wir machen weiter. Gobert, Defense Player of the Year. Gebunden an Hayward wird All-Star. Und jetzt kommt's auch noch dazu. Dante Exum oder Rodney Hood werden in den Top 3 bei der Most Improved Player-Wahl landen.
Scheiße.
Ja, jetzt merkst du es langsam selber.
Spannend. War ein bisschen viel. Eine Dreier-Kombo war ein bisschen heftig. Rudy, gut, ist jetzt nicht Deep Hoy geworden, aber war verdammt knapp dran und hätte man locker wählen können. Gordon Hayward All-Star, ich bitte dich. Also hat er definitiv verdient, hat er geschafft und freuen wir uns alle miteinander drüber. Haben wir auch einen sehr schönen Artikel mal zugeschrieben, falls das der eine oder andere noch nachgucken möchte, ins Gesicht von Staudemeyer.de auf unserem Blog, der so ein bisschen sträflich vernachlässigt wird gerade. Ja gut, Dante Exum, Rodney Hood, Most Improved. Schwierig, also irgendwie den Exum-Case, der ist doch noch kleiner als gedacht, aber ich habe mir da einfach mehr erwartet, als dann am Ende bei rumkam. Rodney Hood bin ich ein großer Fan. Hat eine, ja, ich würde sagen, solide Saison gespielt. Solide bis gut vielleicht, aber weit weg von Most Improved. Also war okay, ein ordentlicher Rollenspieler, wird auch die nächsten Jahre ein ordentlicher bis vielleicht sogar guter Rollenspieler sein. Erst recht, wenn jetzt Gordon Hayward weg ist, wird er sicher mehr auf dem Zettel haben. Vielleicht kann er da ein bisschen in die Conversation reinrutschen, aber so als Dreier-Kombo insgesamt natürlich weitgehend schwachsinnig. Schade eigentlich, aber am Ende gar nicht so weit weg. Also steht und fällt eigentlich fast mit Rodney Hood irgendwie oder mit Exum. Da waren dann doch andere Kandidaten weiter vorne, aber ja, ärgerlich.
Und da muss man eigentlich auch nicht dir den Vorwurf machen, sondern wirklich eher den Spielern, weil eigentlich waren beide in der sportlichen Situation, dass man es hätte beweisen können. Hood natürlich auch so ein bisschen mit Verletzungen geplagt, aber gerade Dante Exum wegen der George Hill-Thematik hatte eigentlich die optimale Chance, wirklich zu präsentieren oder so ein Most Improved Case zu machen. Aber gerade da, ja, war er dann letztendlich leider dann doch nicht so improved. Beide haben gar keine Stimmen bekommen für Most Improved, das kann man sich wahrscheinlich schon denken. Eben habe ich schon erwähnt, tatsächlich 3 Jazz-Spieler Stimmen bekommen. Gobert war in den Top 3 als Dritter, Hayward hat ein paar Stimmen bekommen, war so außerhalb der Top 10 und auch Joe Ingles hat, glaube ich, 1-2 Votes bekommen.
Völlig zu Recht.
Ja, und dann kommen wir zu meiner Bold Prediction, die leider auch nicht geklappt hat. Ich finde, ja, okay, es war schon nicht knapp, aber es war so ein bisschen nachvollziehbar. Ihr merkt es ja, die Jazz kommen relativ spät hier gerade in unserem Ranking dran. Wir hatten ihnen eine sehr gute Saison prognostiziert. Das ist auch nahezu eingetroffen. Wir hatten uns natürlich erhofft, dass die Verletzungsgeschichte nicht ganz so groß ist, wie sie jetzt letztendlich war. Dann wären sie auch so gelandet, wie wir sie gesehen hätten. Und in diesem Szenario hatte ich die Bold Prediction rausgehauen. Gordon Hayward wird Stimmen bekommen für den Most Valuable Player und das ist leider nicht eingetreten.
Ja, schade, aber finde ich eine valide Bold Prediction. Also checkt wieder beide Boxes, die es braucht, irgendwie unwahrscheinlich, aber nicht völlig undenkbar. Wir hatten die Jazz, glaube ich, an 4, wenn ich das richtig im Kopf habe, im Westen. Am Ende sind sie geteilt mit den Clippers 5. Also theoretisch auch mehr oder weniger, wenn man so will, 4. vom Rekord her geworden. Also da haben wir sie eigentlich sauber drin gehabt und ein bisschen weniger Verletzungspech, hast du richtig gesagt, die waren ja krank gebeutelt. Also ich erinnere mich irgendwie, dass tief in der Saison die nominelle Starting Five der Jazz irgendwie 100 Minuten zusammengespielt hatte in dem gesamten Saisonverlauf. Hinten raus wurde es dann etwas besser, aber dann wären sie mit Sicherheit, also bin ich mir sicher, auch 4. geworden. Hayward, ja, warum nicht so als 5. auf dem Ballot irgendwie, gerade so eben noch mit reingerutscht, hätte man sich schon, gibt es überhaupt 5 Stimmen? 3 oder 5? 5, oder? Ja, MVP-Ballots sind 5, also boah, warum nicht? Hätte man schon vielleicht auch in diesem Jahr gut nicht ganz vertreten können, aber du brauchst ja nur einen Homie, der irgendwie Bock hat, ihn da an letzter Position mit reinzusneaken, dann hättest du es gehabt. Finde ich gut. Also vielleicht wiederholst du die Prediction einfach auch wieder? Fragezeichen?
Ja, müssen wir schauen. Also das könnte natürlich schon irgendwie hinkommen. Also dass Hayward der wertvollste Spieler bei den Boston Celtics in der nächsten Saison ist, ist für mich schon relativ nachvollziehbar, dass er da Isaiah Thomas so ein bisschen den Rang abläuft. Und ja, der Teamerfolg wird da sein. Also warum nicht? Ist gar nicht mal so bold. Und ich hatte mir halt ursprünglich vorgestellt, genau das, also 5 Stimmen gibt's, da hast du recht. Und dass dann halt genauso das eintritt, was so ein DeMar DeRozan hat, glaube ich, 1 oder 2 fünfter Platz Stimmen bekommen. Und sowas hätte ich mir halt wirklich auch bei ein bisschen mehr Teamerfolg natürlich bei den Jazz vorstellen können.
Ja, zu Recht, vollkommen zu Recht.
So, jetzt sind wir eher wieder bei satt daneben. Es geht nämlich um die eben angesprochenen Boston Celtics und bei mir auch um Isaiah Thomas. Ich hatte einfach mal rausgehauen, für mich war es damals noch nachvollziehbar, habe ich natürlich so ein bisschen den Isaiah Thomas-Faktor unterschätzt. Meine Bold Prediction für die Boston Celtics 16-17 war, kein Celtics-Spieler wird 20 plus scoren und ja, das war knapp daneben.
Ganz knapp, also da müsste er eher in der Nähe der 30 gewesen sein und zwischenzeitlich war auch mal drüber, also knapp drunter vermutlich, aber weit, weit über 25, 26, also ja, den hat er dir auf jeden Fall in dein Gesicht gegeben.
Das hat er, fast 30, 28,9 waren es letztendlich, war damit glaube ich im Topscorer-Ranking Dritter, lass mich lügen, eventuell sogar Zweiter, aber deine Prediction war auch nicht viel besser, du hattest einfach mal rausgehauen, ähnlich wie es bei den Atlanta Hawks, boah, wann war das, 2014 mit den 4 All-Stars der Fall war, hattest du predicted, dass die Boston Celtics 4 All-Stars bekommen würden und da war schon viel Fantasie mit bei. Also Isaiah Thomas, hast du recht behalten? Ich hätte dir sogar im Nachhinein, weil Brad Stevens ja der Coach war, das hätte ich dir angerechnet. Also jetzt für meine Rechnung hast du 2, aber du hattest dann noch gesagt, dass Horford für dich ein Kandidat wäre und dann ging schon mit Fantasie los, dann fingst du an mit Crowder. Und das war natürlich schon extrem bold und ist dementsprechend auch heftig daneben gegangen.
Schade, also bei Horford finde ich, den Case kann man definitiv machen, er ist recht so relativ dünn, wie eigentlich der Frontcourt dann im Osten doch war, hinten raus war er es eigentlich gar nicht, aber da kann man schon einen Case dafür machen, dass er da letzte Saison hätte mit reinrutschen können, danach wird es halt wild, also wie ein Avery Bradley in der Rolle oder wahlweise ein Jay Crowder Oster hätte werden sollen, weiß ich nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Vielleicht wird Bradley es im nächsten Jahr, jetzt bei den Pistons, als was weiß ich, Co-Superstar, wie auch immer man ihn da nennen will, da kann er vielleicht einen Case für sich machen, aber 4 war auf jeden Fall relativ schwachsinnig. Ich habe vielleicht auch echt damit gehofft, dass sie so ein bisschen wie die Hawks das sehr breit machen, um einen Spieler zentralisiertes System haben, was die Celtics dann trotz ihrer Flexibilität irgendwie trotzdem haben. Erst sind sie geworden, besten Rekord haben sie gehabt, aber halt auch weit weg von den 60 Wins, die Hawks damals hatten. Wenn sie das geschafft hätten, hätte es auch nicht gereicht, aber vielleicht knapper. Ich kann es mir nicht schönreden, merke ich gerade selber, war auf jeden Fall schwachsinnig.
Ja, also das war definitiv schwachsinnig. Also für die nächste Saison, gerade mit Bradley, wäre charmant. Also das wäre eine solide Bold Prediction, dass er das mit der neuen Rolle schafft. Eventuell auch, naja gut, KCP, da werden die Lakers einfach zu schlecht sein. Aber naja, das sind natürlich so Kandidaten. Aber wir machen weiter mit satt daneben. Wir fangen bei dir an. Und da müssen wir im Nachhinein mal versuchen, auseinander zu klabüstern. Weil da weiß ich gar nicht, woran es lag, ehrlich gesagt. Deine Bold Prediction für die Spurs war, fand ich eigentlich sehr charmant, Danny Green gewinnt das Three-Point-Shootout beim All-Star-Game. Und ja, warum auch immer, er war halt einfach nicht dabei.
Echt, war er gar nicht dabei? Ich habe das gar nicht mehr so im Kopf, dass er nicht dabei war. Also finde ich nach wie vor eine Prediction, die absolut valide ist. Ich meine, er hat ein bisschen so einen kleinen Drop-off gehabt, was die Quote angeht. Vielleicht auch, was das Volumen angeht, keine Ahnung. Vielleicht hat Kawhi ihm dann da doch ein bisschen mehr irgendwie Shot-Attempts von draußen weggenommen, in Anführungsstrichen, als ich das vorher erwartet hätte. Dass er nicht dabei war, finde ich schon seltsam. Eigentlich ein Lock und ist für mich jemand, der das im Tank hat, ist wahrscheinlich ein bisschen blöd gewesen, weil er dann doch eher so der Catch-and-Shoot-Guy ist, der das Ding wirklich direkt in die Shooting-Motion geworfen braucht und nicht so dieses aus dem Rack nehmen. Das sieht man immer wieder, dass elitäre Three-Point-Shooter damit Probleme haben beim Contest und einfach diese Bewegung, sich das Ding da selber rauszunehmen, ein bisschen den Körper drehen zu müssen, das einfach nicht so gut können. Da sind wahrscheinlich Leute im Vorteil, die auch so ein bisschen off the dribble selber kreieren und schießen können. Das kann Danny Green halt gar nicht. Also der kann den Ball kaum dreimal dribbeln, ohne sich irgendwie das Handgelenk zu brechen. Insofern war das ein bisschen bold an der Stelle, aber dass er nicht dabei war, überrascht mich auf jeden Fall, ja.
Ja, keine Ahnung. Also sobald, wenn es einer von euch weiß, vielleicht war er irgendwie verletzt zu dem Zeitpunkt, ich weiß es nicht genau, aber eigentlich hatte der unterm Radar, ich habe die Stats jetzt auch gerade nicht vorliegen, aber der müsste nah dran an den 40% gewesen sein, hat eine sneaky gute Saison von draußen gehabt und wäre absolut ein Kandidat gewesen. Naja, er war nicht dabei, letztendlich gewonnen hat Eric Gordon, die sich erinnern, gegen Kyrie Irving im direkten Duell und meine Prediction für die San Antonio Spurs ist leider auch relativ satt daneben gegangen. Ich hatte Patty Mills zugeschrieben, dass sein Season High bei 40 Punkten liegen wird.
Ja, geil. Ist jetzt die Frage, ob er überhaupt mal 20 gepackt hat, würde ich schätzen.
Ja, das schon. Also
wahrscheinlich
komm.
Auch nicht weit drüber, ja. 40 ist auf jeden Fall heftig.
Disrespecte mal Paddy nicht so sehr. Also, dass er 20 im Tank hat, wissen wir alle. Aber vielmehr halt auch scheinbar nicht, weil sein Season High lag bei 23 Punkten.
Ja, siehst du. Ja, schade. Also, naja, aber kann man machen. Warum nicht?
So, jetzt sind wir bei den Los Angeles Clippers und da ist es geteiltes Leid. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, warum mein Westbrook-MVP-Case nicht mehr ganz so gut aussieht. Denn ich habe tatsächlich auch mal so ein, ja nicht ein 180, aber sagen wir mal, ich habe ein 90 gemacht. Also meine tatsächlich, und das war ja auch, das muss ich zugeben, als wir vor der Saison nochmal final unsere Award-Predictions gegeben haben, war mein Tipp tatsächlich, obwohl, nee, da habe ich auch nochmal ein 90 gemacht. Also ich bin von Westbrook zu Griffin gegangen. Das war meine Bold-Prediction, Blake Griffin mit MVP. Aber ich glaube, als das Eier auf dem Tisch war, bin ich tatsächlich dann doch LeBron James gegangen. Also das ist, oh, Bäumchen wechsel dich, das ist schwach von mir. Aber das war meine Prediction, Blake Griffin wird MVP für die Clippers und jetzt muss ich dazu sagen, dein Take direkt darauf war, ah, schade, wollte ich nämlich auch sagen, dein Tipp, Bold Prediction für die Clippers war nämlich ebenfalls Blake Griffin wird MVP und dass sie in die Conference Finals kommen werden.
Ja, finde ich, also finde ich im Nachhinein okay, sieht jetzt mit Blake natürlich nicht so geil aus, was hat er irgendwie 50, 60 Spiele gemacht mit seiner Verletzung, war dann da doch raus aus der Conversation, auch relativ deutlich raus, aber kann man, finde ich, einen Case für machen, nächstes Jahr wird's interessant, also da rechnen wir beide, glaube ich, mit einem heftigen Bounceback von ihm, wenn er denn fit bleiben kann, vielleicht geht's da irgendwie in die Richtung, dann als Point Forward, wenn er es denn wirklich so spielen soll, je nachdem, wie es dann wirklich ausgeht bei den Clippers, kann man sich vorstellen, ich glaube, dieses Clippers, dass sie dazu noch Conference Finals wurden, war so ein bisschen kokettiert damit, dass sie es halt nie geschissen bekommen haben die letzten Jahre. Keine große Überraschung, die ist jetzt auch nicht gereicht. Erste Runde raus, schön Game 7 zu Hause verloren. Also wirklich die Krone auf den, ja, die unzufriedenstellende Playoff-Runs der letzten Jahre gesetzt. War ich schon am Ende ganz schön weit weg. Aber man darf nicht vergessen, die Clippers nach, weiß ich nicht, 20, 30 Spielen oder was, waren sie das mit Abstand beste Team der Liga, bester Rekord, beste Offense, beste Defense gleichzeitig, glaube ich. Also da waren sie wirklich heftig am Ballern in den ersten Spielen. Dann entsprechend abreißen lassen müssen und hinten raus mal wieder eine Saison, die irgendwie in den Annalen verbucht wird als enttäuschend und keiner erinnert sich dran und die Clippers sind halt die Clippers und kriegen halt nichts auf die Kette. Ist irgendwie der Fluch, den sie da so an sich lassen haben die letzten Jahre.
Ja, schade. Wir sind sehr gespannt auf die neue Saison und da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Die Episode mit den Clippers, die ja nicht allzu früh kommen sollte, das können wir glaube ich auch mal als Spoiler dazugeben. Da freuen wir uns auch schon drauf, den Season Preview für die Los Angeles Clippers. Und wer jetzt mitgerechnet hat, der weiß, es sind noch zwei Teams in der Verlosung. Also hören wir noch vier Bold Predictions, die aufzulösen sind. Jetzt kommen wir zum vorletzten Team. Danach kommt Arnes Quiz-Highlight vor allen Dingen auch. Aber wir sind jetzt bei den Cleveland Cavaliers und da hattest du auch eine ganz interessante Bold Prediction, die ich dir erst nicht zulassen wollte. Bloß dann kam noch dein Zusatz. Erst hattest du nämlich gesagt, dass drei Cavs-Spieler 20 plus scoren werden. Das wollte ich dir nicht als Bold durchgehen lassen, aber dann kam dein Zusatz, keiner der drei wird mehr als 22 pro Spiel scoren.
Oh Gott, also mein sehr dummer Zusatz, muss man dazu sagen. Ich würde mal behaupten, Kevin Love hat keine 20 gehabt im letzten Jahr. Also wäre die sogar, ja, das hätte dann sogar theoretisch zählen müssen, wenn man so will. Aber wie ich darauf gekommen bin, dass sowohl Kyrie als auch LeBron nicht mehr als 22, wenn ich die Grenze bei 25 gesetzt hätte, okay, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht aufgegangen, aber da hätte man das noch irgendwie nachvollziehen können. Wo hätten denn die ganzen Punkte in meiner Welt herkommen sollen? Habe ich das irgendwie begründet? Also, dann hätten ja schon ein paar Jungs irgendwie an die 20 scoren müssen, damit das irgendwie aufgeht. Habe ich da irgendwas zu gesagt?
Ja, wir hatten natürlich thematisiert vorher, dass wir beide so ein bisschen der Meinung waren, dass die Cavs halt vor allen Dingen daran arbeiten werden, also dass LeBron so ein bisschen sich zurücknehmen wird und dass vor allen Dingen die Cavs und aber natürlich auch er daran arbeiten werden, erstmal Kevin Love mehr zu integrieren in der Offensive, deswegen halt auch endlich mal wieder 20 plus von Love, was letztendlich knapp nicht geklappt hat. Und dann, was du bei Kyrie dir gedacht hast, keine Ahnung, weil das war ja eigentlich eine meiner Predictions, dass Kyrie der Leading Scorer der Cavs sein wird, das war ja ganz knapp nicht. Also warum du jetzt beide unter 22 gesehen hast, weiß ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt.
Da sieht man, dass das wieder so eine Prediction war, wo ich einfach nicht lang genug nachgedacht habe. Rechne es zusammen, gib ihnen allen drei von mir aus 21,9. So, dann bist du bei nicht mal 66 Punkten, die aus den dreien kommen sollen.
Vollkommen, das ist zu wenig, ne?
Also einfach viel zu wenig. Das kann einfach nicht funktionieren. Dann hättest du noch einen gebraucht oder noch zwei gebraucht, die irgendwie 18,5 scoren. Also, was weiß ich, ein J.R. Smith und ein, weiß ich auch nicht wer, Tristan Thompson, Schampert, keine Ahnung. Also auf jeden Fall Schwachsinn. Habe ich nicht lange genug offenbar mich mit befasst. Schade eigentlich.
Ja, schade, aber was weniger schade ist, jetzt kommen wir nämlich zu meinem letzten Highlight hier, was die Bold Predictions angeht. Meine letzte richtige Bold Prediction richtete sich an die Cleveland Cavaliers und vor allen Dingen an LeBron James. Ich hatte ihm ein Career-High, was die Assists angeht, prognostiziert und das hat er ganz knapp geschafft tatsächlich. Hat seinen Bestwert aus der Saison 2009-2010 mit 8,6 ganz knapp geschlagen, 8,7 waren es letztendlich in dem Jahr 17 und ja, stabil.
Auf jeden Fall stabil, aber auch grenzwertig, würde ich im Nachhinein
sagen. Ach komm, ein Career-High zu tippen, nach den ganzen Saisons, das ist
ja,
doch...
Ja, aber trotzdem, dass LeBron da einfach ordentlich Assists auflegen wird, war absehbar. Ich weiß nicht, wie weit er im Jahr davor von seinem Career-High entfernt war, ob er jetzt einen Megasprung gemacht hat. Also ich lasse es dir durchgehen, um Gottes Willen, aber es ist also auf jeden Fall nicht sehr unwahrscheinlich gewesen, finde ich, im Nachhinein, oder?
Ja, naja, ich weiß nicht. Also, wenn du nach über 10 Saisons, klar, die Rolle hat sich so ein bisschen geändert, du kannst es nicht mehr mit den ersten Cleveland Cavaliers Zeiten vergleichen, da hat er definitiv bessere Anspielstationen, gebe ich dir schon recht, es war nicht super bold, aber ich würde schon sagen, definitiv valide.
Ja, also wie gesagt, lasse ich dir auf jeden Fall auch durchgehen, hast du schon in Ordnung gemacht.
Sehr schön, das wäre jetzt auch echt enttäuschend gewesen, hier im Nachhinein nochmal disqualifiziert zu werden im letzten Ding, ja, aber gut. Jetzt kommen wir zu den Golden State Warriors und zu deinem großen Showdown. Wir fangen jetzt mal mit mir an, ich habe schon gespoilert, ich lag nicht richtig, denn ich hatte die Bold Prediction rausgehauen, die ich im Nachhinein immer noch nachvollziehbar fand, vor allen Dingen damals, dass Klay Thompson überraschenderweise der Leading Scorer der Golden State Warriors sein wird. Das war er nicht, Klay Thompson 22,3 Punkte im Nachhinein, da gab es doch sogar zwei Kandidaten, die besser gescored haben. Wer der Leading Scorer war, das werde ich jetzt nicht einlösen, / auflösen, weil das bezieht sich nämlich auch auf dein Quiz. Du hattest dir, was die Warriors angeht, nochmal wirklich ganz am Ende nochmal Mühe gegeben und hattest eine spannende Bold Prediction, die wir gleich auseinanderfummeln werden. Und zwar, deine Bold Prediction lautete, die Big Four, also natürlich Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson und Draymond Green, werden jeweils eine Kategorie anführen. Und du meintest damals, dass es die Punkte werden an Kevin Durant gehen, die Assists an Stephen Curry, die Rebounds an Draymond Green und die Dreier an Klay Thompson. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was du meintest. Ob du die Makes meintest oder auch die Makes per Game oder die Percentage. Aber da sage ich jetzt dazu, das darfst du dir aussuchen.
Oha, oh Gott. Keine Ahnung, was ich gemeint habe. Also wahrscheinlich habe ich glaube, mich so ganz grob zu erinnern, dass ich wahrscheinlich die reinen Makes
irgendwie. Ich glaube auch, dass du die Makes meintest.
Gezählt habe.
Dann nehmen wir die mit rein.
Nehmen wir die.
Genau, und ich werde dir jetzt nicht sagen, ob du damit richtig lagst, denn deine Aufgabe ist es, ja, jetzt einfach Confidence zu zeigen, was deine Einschätzung angeht. Deine letzte Aufgabe lautet, sortiere es richtig, so wie es tatsächlich war. Und jetzt ist es natürlich deine Aufgabe abzuwägen, bleibst du bei deiner Prediction oder änderst du im Nachhinein doch vielleicht ein, zwei Sachen noch um. Also, wir fangen an, wir suchen in erster Linie den, obwohl, nee, ich gebe dir nicht vor, wie du anfangen sollst, du weißt, was du machen musst, auf geht's.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also erstmal Shoutout an mich. Habe ich, glaube ich, heute auch schon viermal gesagt. Eine sehr, sehr gute Prediction. Gefällt mir sehr. Also sehr kreativ und auch nicht unvorstellbar. So, jetzt müssen wir es der Reihe nach durchgehen. Ich weiß, durch glücklichen Zufall, auch durch eines unserer Spiele, was wir letztens gespielt haben, als wir, haben wir, glaube ich, auch schon mal live on air erzählt, irgendwie auf der Autofahrt, als wir nach Köln geballert sind, versucht haben, den jeweils Second Leading Scorer eines Teams zu ermitteln. Also die Kategorie war einfach, nenne den, ja, den zweitbesten Scorer eines Teams. Und man musste halt, ja, die 30 Teams durchgehen. Da weiß ich, dass ich mir extrem unsicher war, wer es dann bei den Warriors wirklich war, weil ich nicht mehr wusste, wer der Topscorer war. Weil es sehr, sehr, sehr knapp war. Also KD war sehr gut unterwegs zwischendurch. Dann war er ein bisschen verletzt zwischenzeitlich, hat irgendwie 20 Spiele verpasst. Da hat Steph dann teilweise wieder massiv gebombt, ist an ihm vorbeigezogen. Und ich war mir nicht mehr sicher, ob am Ende KD mit seinen letzten Spielen ihn wieder geholt hat. Und das habe ich zum Glück im Nachhinein nachgeguckt, weiß also, dass Stephen Curry knapp der Leading Scorer war im letzten Jahr, also KD diese Kategorie nicht angeführt hat. So, dann haben wir, was hatten wir noch? Rebounds? Hatten wir Rebounds?
Ja, Rebounds.
Rebounds, Assists und, okay, dann machen wir mit Assists weiter. Das,
die hattest du an Curry gegeben, um es nochmal zu sagen?
Genau, kristallisiert sich natürlich zwischen Curry und Draymond raus. Ich würde mal vermuten, dass Draymond das war im letzten Jahr. So, dann würde das schon wieder passen. Ach nee, doch, da wäre Curry Top Scorer, Draymond Top Assistgeber, aber Draymond wahrscheinlich auch Top Rebounder. Damit würde es dann nicht aufgehen. Die Dreier-Makes, boah, keine Ahnung. Also wahrscheinlich wäre da Curry auch eher noch vorne, vor einem Klay, auch wenn sie da beide gut unterwegs sind. Weiß ich nicht genau. ob das vielleicht tatsächlich an Clay geht, würde ich theoretisch nicht vermuten, aber ist möglich. Der hatte aber diese krassen Struggle zwischendurch, als wir mal drüber geredet haben, dass Clay irgendwie so kalt wie sonst was war und überhaupt kein Scheunentor getroffen hat. Dadurch kann ich mir das eigentlich auch nicht vorstellen. Die Rebounds gebe ich auch an Draymond. Insofern, um es zusammenzufassen, das wird nicht stimmen, dass es jeweils einen gab, sondern...
Ah, darum geht es ja jetzt auch nicht. Das hast du ja hoffentlich verstanden.
Ach Gott, okay.
Deine Aufgabe ist jetzt nicht zu bewerten, ob deine Bold Prediction richtig war. Das haben wir jetzt schon auseinanderklüstert. Okay. Die ist falsch, weil du auch spezifisch vorgegeben hattest, wer jeweils gewinnt.
Aber jetzt
geht es darum, halt richtig zu sagen, wer dann in den Kategorien, in den vier, die wir genannt haben, wirklich vorne war.
Ich, um das zusammenzufassen, von eben zweimal Curry, zweimal Draymond. Ich glaube, ich weiß, dass Curry Topscorer war. Ich glaube, dass er auch, was die Makes angeht, vor Clay war, weil der einfach Krach hatte. Und behaupte außerdem, dass Draymond Green Assist- und Rebound-Leader, Rebound auf jeden Fall, und ich glaube auch Assist-Leader war. Von daher würde ich sagen, zweimal Curry, zweimal Dre, und dann schauen wir mal, was geht. Och, ätzend.
Das
Mann,
ist dramatisch.
Ey, was hab ich denn verkackt?
Ich wünschte, ich hätte jetzt so traurige Hintergrundmusik, die ich cueen könnte.
Oh nein, ist Kevin Durant bester Rebounder?
Der Punkt des Downfalls von Arne Tegen. Er hat es mal wieder nicht geschafft.
Ist Kevin Durant bester Rebounder?
Kevin Durant ist der beste Rebounder, ja.
Nein!
Ja, ist er. Wirklich, hat mich auch überrascht, das muss ich dazu sagen. Es war bis das hingegen nicht ganz leicht. Also räumen wir es nochmal auf. Punkte, hattest du recht. Hattest du ja nachgeguckt. Curry knapp vor Kevin Durant. Was die Assists anging, fand ich es auch spannend. Da hatte ich es auch nicht mehr ganz auf dem Schirm. Hätte ich fast eher auf Curry gewettet, aber war dann doch Green. 7 zu 6,6 stand es da und tatsächlich die Rebounds leicht überraschend. Kevin Durant mit 8,3 Rebounds vor den 7,9 von Draymond Green. Und was die Dreier anging, ja, das war relativ deutlich. Da hatte Curry die meisten Makes. Klay Thompson hatte die bessere Percentage, aber das war ja nicht gefragt. Und es ist sehr, sehr dramatisch, denn so geht unsere Episode hier damit zu Ende, dass unsere beiden Bold Predictions falsch waren und du hier mit einem 2-3 nach Hause gehst.
Was für ein verdammter Downer. Mann, ey. Und ich war mir zwischenzeitlich echt sicher, dass ich das Ding mit einem Upper beende, hinten raus umdrehe und frohen Mutes in den Rest des Tages gehen kann. Das ist, toll. Scheiße. Danke auf
jeden Fall.
Nee, ärgerlich.
Aber dann haben wir das jetzt hier abgeschlossen und das sollte dann doch am Ende nochmal ein Upper sein, weil ich fand, das war eine schöne Episode, es hat uns Spaß gemacht, hoffe ich, also mir auf jeden Fall, das alles mal aufzurollen, dir das zu präsentieren. Ich hoffe, das gilt auch für dich, wenn du jetzt mal den Downer so ein bisschen abrechnest und was auch ein Upper sein sollte. Wir sind hier gerade mit Sicherheit in den Top 5 längste Episoden aller Zeiten, also wir werden die 2 Stunden 10 knacken und dass wir jetzt so nochmal einen rauslatten hier in der Offseason, ist ja wirklich mehr als stabil.
Also erstmal ein episches Shoutout an dich für die kleinteilige Vorbereitung, Recherche auf diese Episode und auch für die kleinen Quiz-Rubriken zwischendurch. Also massiv geil gemacht. Mir hat's großen Spaß gemacht, vor allem, weil ich wirklich mit einem weißen Blatt Papier gestartet bin. Ich hatte mich ein bisschen allgemein vorbereitet auf das, was wir so für die Saison vorgesehen hatten, aber nicht auf die Bold Predictions, sondern eher teambezogen. Von daher hat großen Spaß gemacht. 2 Stunden 10 ist geil. Also dadurch, dass wir jetzt auch in letzter Zeit ein bisschen seltener am Start waren, hat, glaube ich, jeder mitbekommen, woran es lag. Ist auf jeden Fall geil, dass wir letztes Mal so ein Highlight rausgeknallt haben. Gefällt mir sehr gut. Und praktisch ohne Off-Topic. Also muss man uns auch erstmal, wie sagt man? Mir fällt das Wort nicht mehr ein. Keine Ahnung, mein Kopf ist leer. Aber mitten in der Off-Season, ohne dass eigentlich ehrlicherweise irgendwas passiert in der NBA gerade, musste auch erstmal irgendwie fast 200 Minuten füllen. Nein, nicht ganz, aber 150 fast vielleicht mit NBA-Talk. Also finde ich gut.
Ja, was vor allen Dingen sehr schön ist, weil Thema, es kommt aktuell nicht so oft was von uns, muss ich jetzt auch nochmal ankündigen. Wir hatten letztens eigentlich die großen Staudemeyer-Ferien oder den Staudemeyer-Urlaub betitelt. Urlaub ist jetzt schon wieder dran tatsächlich. Also wir hatten es ja thematisiert in der letzten Episode. Morgen werden meine Frau Sarah inzwischen, muss man sich ja immer wieder vor Augen führen, dass es tatsächlich jetzt inzwischen so heißt, werden wir uns morgen in den Honeymoon dann doch nochmal verabschieden, werden von Mittwoch bis Mittwoch nochmal losfliegen. Wir hatten es ja thematisiert und auch nochmal danke auf jeden Fall für alle Vorschläge. In unserer Gruppe kamen da dann doch nochmal ein paar Reisetipps. Konnten wir leider nur nicht unbedingt alle annehmen, weil es dann doch schwierig war mit so super Last Minute. Also gerade wir wären echt unglaublich gerne nach Kroatien geflogen, aber das war einfach wirklich unfassbar teuer leider und einfach kaum bezahlbar, obwohl wir richtig Bock hatten. Oh Gott, Sarah tanzt sie gerade im Nachhinein, weil sie sich schon freut auf den Urlaub. Ich mich auf jeden Fall auch. Aber so war es auch eine ganz nette Option. Und wir fliegen jetzt tatsächlich auf Gran Canaria. Ist für mich ein First. Wir werden auf jeden Fall richtig geiles Wetter haben. Und ich bin im Nachhinein auf jeden Fall auch zufrieden. Klar, man kann das alles irgendwie so ein bisschen kritisch sehen, aber mir war jetzt vor allen Dingen echt wichtig, dass wir jetzt nicht einfach auch so aus rein finanziellen Gründen jetzt irgendwie so ein Marokko- oder Ägypten-Ding machen. Da fühle ich mich dann doch ein bisschen wohl. wohler auf Gran Canaria zu sein, vor allen Dingen auch, weil ich mich da verständigen kann, da spricht man Spanisch, das finde ich vor allen Dingen immer schön, weil das ist für mich auch immer ein wichtiger Punkt. Ich schäme mich auch immer, wir fliegen jetzt schon wirklich so oft immer nach Portugal und dass ich es immer noch nicht geschafft habe, zumindest mir mal ein paar Fetzen Portugiesisch irgendwie auf die Pfanne zu bringen, ist eigentlich immer enttäuschend. Also das ist für mich eigentlich auch immer ein wichtiger Faktor im Urlaub, dass man sich da nicht irgendwie so als Alien sieht und einfach so sein Ding macht, sondern dass man einfach auch mal so ein bisschen sich dem Land vielleicht ein bisschen nähert und dass mir das jetzt ein bisschen einfacher fällt, weil es halt vor allen Dingen auch Spanisch ist. Ist schon mal eine schöne Geschichte und ich denke, wir werden einen schönen Urlaub haben. Dementsprechend wenig wird man leider von uns mitbekommen, aber ich sag dazu, also vorausgesetzt, ich habe da irgendwie WLAN, sollte jetzt sowas sein wie Kyrie wird getradet oder irgendeine Geschichte, dann verspreche ich, dass wir da zumindest irgendwie eine kurze Rapid Reaction Episode oder irgendwie sowas machen. Aber ansonsten müsst ihr euch erstmal damit zufrieden geben, dass man nochmal eine Woche Pause ist, aber danach, und jetzt kommt der große Upper, werden wir dann auch instant starten in unsere Season Previews. Also wir werden dann anfangen mit Rang 30. Wir hoffen vor allen Dingen auch, dass sich bis dahin die Kyrie-Thematik geklärt hat und auch noch so der letzte Kleinkram, dass wir das auch vernünftig ranken können und nicht irgendwie noch große Regrets haben im Nachhinein, aber da freue ich mich schon mal sehr drauf und das sollte doch ein solider Cliffhanger sein.
Ja, sehr stabil auf jeden Fall. Das, glaube ich, ist alles vollkommen in Ordnung. Wir sind da auf einer ganz guten Frequenz unterwegs. Gerade dafür, dass Offseason ist und wir gar keine echte Pause machen. Man hätte auch einfach sagen können, jetzt hört ihr mal 4 Wochen nichts von uns, weil Offseason ist und wir im Sommerurlaub sind. Also da, glaube ich, sind wir immer noch gerade im Vergleich zu dem, was man sonst so geboten bekommt, ganz gut unterwegs. Ja, viel Spaß wünsche ich dir. Ich war mal auf La Gomera und auf La Palma, also was so die Kanaren angeht, aber ist viele, viele Jahre her. War auf jeden Fall großartig. Also ich glaube, mit Gran Canaria macht man im Zweifel auch nichts falsch. Es sind einfach sehr schöne Inseln. Man fliegt ein bisschen länger, aber wenn du erstmal da bist, ist das Wetter da in der Regel großartig. Kannst dich verständigen, kannst dich an den Strand hauen und einfach ein bisschen ausspannen von dem stressigen Alltag der letzten Wochen. Also wünsche ich euch natürlich fantastischen Urlaub. Freue mich drauf, wenn du wieder da bist, dass wir dann durchstarten. Zumal du dann ja auch in nicht allzu ferner Zukunft hier nochmal in Hamburg aufschlagen wirst.
Vor allen Dingen direkt danach. Das weißt du doch nicht, aber das ist die aktuelle Kalkulation. Das werden wir gleich durchsprechen. Aber wahrscheinlich, also spätestens am Donnerstag, werde ich mein Zelt bei dir aufschlagen. Dann komme ich tatsächlich nach Hamburg. Dann werden wir zusammen vor allen Dingen die ganzen Tage, hoffentlich auch bei nicht allzu schlechtem Wetter, die World Tour Beachvolleyball Stopp in Hamburg. Den werden wir besuchen. Also da kann man uns finden, wie gesagt. Wer irgendwie da gerade vor Ort sein sollte, kann gerne mal Bescheid sagen. Da kann man sicherlich mal schnacken und sich da diesen schönen Sportevent gemeinsam geben. Aber ja, wir werden uns bald sehen und dann werden wir auf jeden Fall auch zumindest ein bisschen Content da liefern können in den paar Tagen.
Sehr, sehr stabil. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ja, würde die Episode dann hiermit bummelig beenden mit, was weiß ich, 2 Stunden 20 oder was wir rausgeknallt haben.
15,
ja. Mein Kopf ist auch leer. Ich habe Hunger. Habe heute noch Tennis auf dem Programm. Also ich gehe wieder zum Training, muss an der Rückhand feilen. Ja, vielleicht schaffen wir eine Runde Tennis, wenn du da bist. Das schaffen wir auf jeden Fall.
Dann können
wir
das wäre geil.
Ein bisschen kleines Update schaffen, finde ich gut. Und ein paar Wetten vielleicht einlösen. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwie geregelt.
Ja, werden wir alles versuchen. Von daher, ja, freuen wir uns alle drauf. Ansonsten verabschieden wir uns. Vielen Dank natürlich auch nochmal für die Wünsche, für die schöne Zeit im Urlaub. Werden wir auf jeden Fall haben. Vielleicht haue ich mal einen Insta-Post raus oder irgendeine Scheiße, aber jetzt nicht zu viel versprechen. Also, von daher, ich cue jetzt einfach nochmal, weil es ja auch so ein bisschen natürlich eine Story im Vorhinein war, den Refrain meines Tracks von Still D-I-R-K von Ins Gesicht von Staudemeyer. Nochmal zum Abschluss
Airhorn und
ansonsten Airhorn Edit, hast du natürlich völlig recht. Und das wurde auch nochmal gesagt, demnächst ist Arne auf jeden Fall auch nochmal auf dem Track drauf. Also er wird sich nicht ewig drücken können. Wir werden auch zusammen was produzieren. Man munkelt, dass der gute Krüego eventuell auch producen könnte und auch vor allen Dingen mit gefeatured sein könnte, definitiv. Also da könnt ihr euch drauf freuen, die Rap-Karriere ist jetzt kein Einweggerät hier gewesen, da wird es auch in Zukunft nochmal was geben, weil es ja scheinbar ganz gut ankam. So, und ich bin jetzt auch echt durch, also haut rein, bis zum nächsten Mal, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht.
Haut rein.
Gesicht von Staudemeyer, euer Podcast ist am Start. Ich geh mit nem Kamm durch Arne Tegens roten Bart. Shoutout an da Vögli, Shoutout an da Vögli. Ich hab ein Rap-Airhorn, ich hab ein Rap-Airhorn. Das Gesicht von Staudemeyer, euer Podcast ist am Start. Ich geh mit nem Kamm durch Arne Tegens roten Bart. Shoutout an da Vögli, Shoutout an da Vögli. Ich hab ein Rap-Airhorn. Ich hab ein Rap-Airhorn.